Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Was war das nochmal?
Boken oder Bulken?
Bokel. Bokelberg.
Bulken.
Nee. Bokel.
Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Bokelberg.
Ja, ja, so heiße ich ja auch.
Achso, dann passt es doch.
Ja, ja.
Sag ich doch.
Na, du sagst die ganze Zeit Bulken.
Ach, das hättest du vergessen. Nils Bokelberg. Ja. Na also.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich freue mich wahnsinnig über meinen heutigen Gast. Der ist Moderator, er ist einer der drei schönsten Männer Berlins und er ist vor allem eine Art, ja, ich möchte fast sagen Role Model. Und ich bin gespannt, über was wir uns heute alles unterhalten werden. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen, Tarik Tesfu.
Hallihallo, ich frage mich gerade, wer sind denn die anderen schönen Männer?
Aurel Merz. Kennst du den? Kennst du Aurel? Und ich.
Ach so. Okay, finde ich gut.
Oh, so
aber ich
gedacht.
Bin Platz 1.
Ja, na klar, natürlich
bist das du ist, Platz 1. Okay, gut, ja, dann ja, bin natürlich. Ich. Dann.
Ich bin auf jeden Fall Platz 3. du bist auf jeden Fall Platz 1. Hallo Tarik, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Und ich habe jetzt so viel gelesen in der Vorbereitung auf diese Sendung über dich, dass ich mich jetzt auch gerade bei der Vorstellung so ein bisschen, ja nicht schwer getan habe, aber gar nicht wusste, worauf ich sozusagen das Hauptaugenmerk legen soder wenn ich dich vorstelle. Also jetzt, klar bist du Moderator, ich finde auch vielmehr, dass du eigentlich Entertainer bist, ist vielleicht so die passendere Berufsbezeichnung. Wie siehst du das? Wie würdest du dich vorstellen, wenn dich jemand fragt, was du machst?
Also ich würde auch sagen, dass ich der schönste Mann Berlins bin, so. Also da gehe ich mit dir total mit. Moderator, ist das richtige Wort?
Ja.
Weil das umschreibt so alles, was ich mache. Ich mag den Begriff Aktivist mittlerweile nicht mehr so gerne, weil ich mir denke, okay, sich gegen Rassismus, gegen Queerfeindlichkeit einzusetzen, Sexismus und den ganzen anderen Mist, das sollten wir alle tun.
Absolut.
Dann wären wir alle AktivistInnen.
Ja.
Und ich bin halt eher jemand, der moderiert. Und das kann eigentlich fast alles sein. Und Entertainer passt auch ganz gut. Mich hat mal jemand Gendertainer genannt. Und das fand ich eine nice Beschreibung.
Findest du? Aber ist es dann nicht auch wieder, weil das ist nämlich tatsächlich, findest du nicht auch, dass es dann wieder dass Gendertainer wieder in so eine, wieder so einen Aktivistenklang hat?
Es macht ein bisschen Türchen auf, aber jedes Türchen in Verbindung mit mir, mit Feminismus, ist ein Türchen, in das ich gerne springe. Was ich gehasst habe, war zum Beispiel YouTuber. Weil ich irgendwann mal auf YouTube auch mal was gemacht habe, haben mich alle dann als YouTuber geclaimed und das war für mich die Katastrophe, denn das ist das Letzte, was ich gerne sein möchte. Ja. Alle YouTuberInnen, die das für sich claimen, diesen Begriff High Five, ich war es nie, ich werde es niemals sein und deswegen finde ich Gendertainer tausendmal charmanter als YouTuber.
Ja, ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Bei Moderator finde ich immer, Moderator, das klingt immer so, als würde, also es gibt, ich finde, es gibt so ganz viele Moderatoren oder ModeratorInnen, die die Sachen so wegmoderieren. Also ich finde, dass du ja immer sehr viel auch von dir mit einbringst in die Dinge, die du moderierst, deswegen.
Ja, bei mir schon auf jeden Fall Swag. Ich bin ein Swag-Moderator.
Ein Swagger, na okay, das kann
Swaggerator.
Man nicht. Swaggerator. Jetzt wird's weird. Du kommst eigentlich aus dem Ruhrpott und das ist auch etwas, was ich sehr liebe, wenn ich dich moderieren sehe, dass das auch immer wieder durchscheint. Also du bist jetzt nicht jemand, der sagt irgendwie, oh, ich muss aufpassen, dass ich hier irgendwie immer perfektes Hochdeutsch spreche, sondern so dieses dat Ruhrpott dat, so zum Beispiel, das rutscht dir immer so durch.
Ja, ich mag das gerne so zu reden, wie da, wo ich herkomme, aber ich mag allgemein alle Dialekte. Also ich finde es nice, wenn man hört.
Alle Dialekte?
Ich mag wirklich alle.
Sächsisch.
Mag ich auch.
Wirklich?
Ja.
Wie kann man sexy?
Ich finde es sogar auch sexy.
Ach, hör auf.
Doch, ich finde es wirklich sexy.
Das glaube ich dir.
Doch, ich meine das ernst.
Okay, dann erklär mir jetzt, wie man sächsisch sexy finden kann.
Ich weiß nicht, woher dieser kleine Fetisch kommt, den ich da mit mir trage seit meinem ganzen Leben. Ich mag das einfach, wenn man so regional herausbekommt, wo Menschen herkommen. Und ich mag auch nicht diese Idee von, dass Hochdeutsch quasi das perfekte Deutsch ist und alle anderen Dialekte und Mundarten, die ja auch eine Kultur haben und die eine krasse Geschichte haben. Ich mag das. Ich bin auch manchmal sehr gerne altmodisch, was man gar nicht so denken mag. Und ich finde in Sprache, also ich bin natürlich ein Fan von Sprache verändert sich, aber Dialekte und Sächsisch, also mein Lieblingsdialekt ist halt aus Baden-Württemberg. Also da,
Schwäbisch?
Ja, da werde ich, da falle ich um. Also das ist für mich so sexiest am allermeisten.
Also da machst du dir sehr viele Freundinnen mit, weil, also es gibt es glaube ich sehr selten, dass Leute Schwäbisch sexy finden.
Oh, ich finde es super.
Das ist doch so ein Bausparer-Dialekt.
Ja, aber ich finde es toll. Ich finde es toll.
Und du kommst ja sehr aus dem Pott. Das ist zum Beispiel auch eine Sprache. Ich komme ja aus dem Rheinland, ich komme aus der Nähe von Köln. Ich liebe das Kölsche auch total, deswegen kann ich so eine Dialekt Affinität total gut nachvollziehen. Und ich finde, ich glaube, was auch das Besondere an so Dialekten ist, also zumindest, ich kenne mich natürlich jetzt mit dem Kölschen am besten aus, aber was ich so schön daran finde, ist, dass man so, im Grunde genommen sieht man an Dialekten, wer alles da war. Und dann bleiben immer so Begriffe zurück. Also es gibt so ganz viele französische Begriffe im Kölschen und so weiter. Auch so holländisch anmutende Begriffe und so. Dadurch ist es ja die am besten gemischte Sprache, die es gibt, im Grunde genommen, so ein Dialekt.
Voll. Im Ruhrgebiet gibt es auch das Wort Dobsche.
Ja.
Was halt einen polnischen Hintergrund hat, weil auch viele Menschen aus Polen im Ruhrgebiet schon immer gelebt haben und immer noch leben. Und deswegen, man erfährt schon viel über den Ort, wenn man ein bisschen in die Dialektnummer eintaucht.
Ja, das stimmt. So wie auch im Frankfurter Raum Chabo, das kennen die meisten von Hafti aus Chabos Wissen der Wabos. Chabo stammt so aus den Sinti und Roma, aus der Sinti und Roma-Sprache und heißt da sowas wie Kumpel oder so. Deswegen, das fand ich auch mal ganz faszinierend, wenn ich in Frankfurt war, dass sich da alle Chabo genannt haben. Aber ja, also Dialekte. Das Ruhrgebiet ist ja tatsächlich eine extrem herzliche Gegend. Also so, auch alle Leute, die aus dem Pott kommen, mit denen man über das Ruhrgebiet spricht, sagen immer, ja, wir Leute vom Ruhrgebiet, wir sind ein bisschen hart, also haben jetzt nicht, man liebt uns nicht auf den ersten Blick, aber wir sind trotzdem immer sehr liebevoll in allem, was wir tun. Siehst du das auch in dir wieder?
Dass ich liebevoll bin?
Dass du liebevoll bist, aber du hast auch mal so eine nötige Härte. Meine Freundin oder meine Frau nennt das immer Tough Love, dass du sowas irgendwie an den Tag legen kannst.
Ja, also ich mag schon auch diese Direktheit einfach aus dem Ruhrgebiet, was jetzt natürlich auch nicht alle Menschen dort haben, aber wenn man über so gewisse Ähnlichkeiten spricht, dann ist das auf jeden Fall was ich auch mitgenommen habe, so aus meiner Lebensgeschichte heraus. Und ich habe auch kein Problem damit, Sachen scheiße zu finden und das einfach dann auch genau so zu sagen.
Ja.
Und vielleicht ist es auch ein bisschen der Ruhrpott-Jungen, der da irgendwie in mir dann in meinem Herzen schlägt und einfach sagt, so, wenn was scheiße ist, dann ist es scheiße. Aber wenn es toll ist, dann freue ich mich auch krass, weil wenn es toll ist, ist es halt toll.
Du hast ja auch, du hast diese Show, die Tralafitti-Show, die ja nach einem Ausspruch deiner Oma benannt ist. Die ja im besten Ruhrpott-Deutsch gesagt hat, hast du wieder Tralafitti gemacht, Junge.
Hast du wieder Tralafitti gemacht, Junge, genau. Und ich habe als Jugendlicher oder als junger Mensch damals noch, habe ich sehr, sehr viel Tralafitti gemacht. Und jeden Sonntag, wenn ich dann meine Oma besucht habe und nicht ganz so fit aussah wie an einem Dienstag oder an einem Mittwoch, hat sie mich halt gefragt, ob ich wieder auf Tralafitti war und das war ich dann auch meistens.
Ja.
Und ich finde das Wort auch einfach so toll, Tralafitti, das klingt schon so nach Spaß haben und nach Party und nach irgendwie so auf die Kacke hauen und einfach High Five und Let's Go.
Das stimmt. Aber es hat auch so ein, lustigerweise, und das ist eigentlich totaler Quatsch, weil es wird wahrscheinlich niemand im Ruhrgebiet so empfinden, aber für mich als jemand, der das Wort zwar kennt, aber nicht so damit aufgewachsen ist, hat das auch so einen leicht queeren Klang, finde ich. Tralafitti ist irgendwie sowas, was ich auch gut irgendwie,
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin, aber ja, warum nicht?
Wahrscheinlich, aber vielleicht ist es auch so eine, ich weiß nicht, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist vielleicht auch so eine Dummheit. Vielleicht rücke ich es sozusagen phonetisch in die Nähe von Travestie oder so. Weißt du, ich meine, dass man deswegen dann drauf
Ja.
kommt.
Keine Ahnung. weiß jetzt auch nicht, wo du das her hast, ja, lieber Nils, aber die Tralafitti Show ist natürlich auch eine queere Show.
Ja, das stimmt.
Also da haben wir natürlich schon wieder einen Bogen, also gern geschehen, dass ja. ich dir da mal kurz ne,
ja, vielen Dank.
Aus dem
Mist gut gerettet.
und deswegen, weil ich sie mache, ist es natürlich auch queer. Und wir haben ja auch bei der Tralafitti Show ganz zum Schluss gibt es die Mini-Playback-Show,
ja.
was ja eigentlich ein Lip-Sync-Battle ist. Und mhm. das ist natürlich auch angelehnt an die Drag-Szene, mhm. denn dort ist ja Lip-Sync einfach der größte Shit und es macht ja. einfach krass Spaß, auf Playback zu singen ja. und dann da einfach eine geile Show zu machen.
Jetzt, um das kurz, ich share ganz kurz aus, unsere Gäste sollen sich ja so wohl wie möglich fühlen in der Nils-Bogelberg-Erfahrung. Deswegen fragen wir vorher immer nach allen Snacks, die sie haben wollen und Getränke. Da wolltest du Spezi und ein Pain au Chocolat.
Mhm.
Und dann wollen wir natürlich mal herausfinden, wer sind so die Idole oder Vorbilder unserer Gäste und stellen ihnen dann ein Foto hin, damit sie sich so wohl wie möglich fühlen. Und da ist es bei dir nicht schwer rauszufinden, aber da ist auf jeden Fall Whitney mhm. ein riesengroßer Einfluss für dich.
Ja, also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich habe nur leider ein Problem, lieber Nils. Ich habe zwar schon dran genippt, aber das, was ihr da gekauft habt, ist ja. keine Spezi.
Es ist, da hast du recht.
Das ist eigentlich der Untergang.
Es ist Industriespezi, sozusagen.
Es ist die Industriespezi. Ja. Wir machen hier keine Werbung dafür. Das ist so ungefähr, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne Cremant,
ja.
dann hättest du mir ein Rotkäppchen dahingestellt.
Ja, ich verstehe.
So. Okay. Aber Nils, ist egal. Ich meine, ich bin so zuckersüchtig. Ich ziehe das einfach runter bis zum Gehen nicht mehr. Aber wie gesagt, der Pain au Chocolat ist da, perfekt. Und Whitney Houston lacht mich an. Also da kann ich auch auf, ne? Also so schlimm schmeckt das schon alles gar nicht
mehr. Naja, da freue ich mich.
Also vielen Dank. Ich bin nicht undankbar hier. Rüberkommen.
Nee, überhaupt nicht. Aber das Schöne ist, dass ich gelesen habe, also ich habe ja auch die Tralafitti schon mal gesehen, als Roller da war und fand es super, extrem tolle, sehr sehenswerte Show. Und dann, als ich jetzt nochmal darüber gelesen habe, hast du irgendwo erzählt, dass auch bei der Tralafitti Show ihr die Leute immer fragt, was ihre Lieblingssnacks und ihre Lieblingsdrinks sind. Also jetzt wollte ich nur dich beruhigen, nicht, dass du denkst, ich hätte dir diese Idee geklaut.
Das habe ich sofort gedacht.
Ich
bin ausgeflippt. Ich bin so, Entschuldigung, spinnt der oder was? Nein, ich habe noch nicht mal richtig dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das einfach so einen netten Move, weil deswegen mache ich das ja auch.
Genau.
So einfach so zu sagen, hey Leute, was mögt ihr und was mögt ihr nicht? Und man kann ja auch so wunderbar das erste Gespräch auch darüber machen, ne?
Ja,
so,
das stimmt.
Also was ist jetzt wirklich eine richtige Spezi zum Beispiel? Ja. Ist der Pain au Chocolat wirklich ein Pain au Chocolat oder einfach nur ein Schokocroissant?
Ja.
Ne? Also von daher.
Da kann man ja auch mal den Unterschied klar machen. Also wenn man sich ein Pain au Chocolat wünscht, dann wünscht man sich etwas, was die meisten Schokocroissant nennen.
Ja.
Aber man wünscht sich extra ein Pain au Chocolat, damit man nicht aus Versehen ein richtiges Schokocroissant kriegt.
Ja, so sieht's aus. Ja. Also ein Schokocroissant ist eigentlich ja was anderes als ein Pain au Chocolat.
Eben.
Aber das habt ihr, das ist richtig gelaufen jetzt. Ja, ja. Also der sieht wirklich, der sieht toll aus. soll man den essen währenddessen?
Ja klar, natürlich.
Ich finde, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als bei so Aufzeichnungen zu essen, aber da wir jetzt im Podcast sind.
Na,
ich kann doch überhaupt nicht essen. Ich esse wie ein Schwein. Das ist, glaube ich, auch, ich will nicht alle Leute im Ruhrgebiet wissen, außer mich jetzt selber. Aber mit Manieren, die hat mir da keiner beigebracht.
Naja, wenn du an der Bude mhm. stehst und was isst, da mhm. Ist Knigge nicht sehr nah.
Mhm.
Da geht's ja auch nicht drum.
Was ja auch gut ist, der Knigge geht mir eher auf den Sack.
Total.
Wer ist Knigge? Ich habe den noch nie getroffen und jetzt will der mir erzählen, wie ich mein Leben zu leben habe. Also was ich machen soll, da bin ich raus. Knigge, lass mich in Frieden.
Na vor allem, die Knigge-Regeln werden alle paar Jahre immer wieder geändert. Da hast du dich gerade mal an eine Sache gewöhnt. Also ich weiß noch zum Beispiel, wenn jemand niest, sagt man Entschuldigung. Das stand im Knigge, deswegen haben wir alle gelernt.
Der niest oder der die...
Nicht Entschuldigung, Gesundheit.
Also,
genau, so. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Wenn jemand niest, sagst du Gesundheit. Dann hieß es irgendwann, nee, sagt man auf gar keinen Fall, weil es kann ja sein, dass der niest, eine Allergie hat, dann kann er ja gar nicht gesund werden.
Ah.
Und deswegen ist das dann beleidigend. Deswegen sagt man nix.
Okay.
Da habe ich einfach jahrelang nichts gesagt. Fanden sie auch wieder alle unhöflich. Und jetzt soll man wieder Gesundheit sagen.
Naja, mittlerweile, wenn ihr mal niest, da rennen wir weg.
Ja.
Also Entschuldigung, da sage ich gar nichts mehr. Da sage ich, geh mir aus dem Licht, Kollege. Lass mich in Frieden. Also niesen ist ja gerade, wirklich niesen und husten ist das neue Pupsen. Also das geht ja wirklich gar nicht mehr, liebe Leute. Hört auf damit. Ach Gott.
Sag mal, in der... Ich habe mir noch was aufgeschrieben zur Tralafitti-Show, die du ja, da hast du ja Thelma als Sidekick, Thelma Burbank.
Side-Queen müssen wir sagen.
Side-Queen,
sonst rastet die aus, ich sag's dir, die knallt mir eine.
Oder Side-Kickerin.
Side-Queen.
Side-Queen.
Ja, ja, okay. Thelma Burbank.
Also Thelma Burbank als Side-Queen, auch eine tolle Schauspielerin. Ihr zeichnet das im Schwutz auf, oder es wird aus dem Schwutz gestreamt, das ist ja nicht als Aufzeichnung, sondern als Stream irgendwie verfügbar. Es ist ja auch so ein Freiwilligenprojekt. Alle, die daran mitarbeiten, also keiner wird dadurch reich, keiner verdient da irgendwie groß Geld mit und so. Du hast aber trotzdem einfach gemacht, weil du das machen wolltest. So, oder? Also
ja.
Ich habe mehrere Interviews mit dir gelesen, wo du irgendwie erzählst, dass du so, du würdest gerne eine Late-Night-Show machen und wo du dich natürlich und auch völlig zu Recht darüber beklagst, dass Late-Night in Deutschland immer der gleiche Art Typ ist sozusagen, die das macht. Und es da wenig Diversität gibt. Und vor allem nicht nur jetzt in den äußeren Merkmalen, sondern auch im Stil, im Moderationsstil, im Late-Night-Stil. Ist eigentlich, also nach Harald Schmidt war alles Harald Schmidt im Grunde genommen. Außer Anke Engelke, die hatte die Nachfolge von Harald Schmidt damals sehr erfolglos leider gemacht.
Ja.
Das war ja so krass, wie sie die haben sie ja richtig, das ist mir nämlich dann wieder eingefallen, die haben sie ja total in Grund und Boden versenkt. Das war ja richtig hart damals.
Ich fand's toll.
Ja. Also die Sendung mit ihr findest du
toll. Ja, ja, voll. Also genau, nee, ich fand, genau, ich fand, aber ich finde
es gut, dass sie vernichtet
wurde. Ich finde eigentlich fast alles toll, was Anke Engelke gemacht hat oder macht. Und ja, die Tralafitti-Show, die habe ich halt so ein bisschen entwickelt, weil ich mir einfach gedacht habe, also hier kommt ja scheinbar niemand auf die Idee, mir meine Show anzubieten. So, dann kommen erstmal, da rufen sie andere Leute an. Also muss ich das quasi den Leuten zeigen und auch dem Mediensystem, dass man mit mir auch Show machen kann.
Ja.
Und deswegen ist die Tralafitti-Show so ein Herzensprojekt einfach, aber auch so ein Protestprojekt. So nach dem Motto, okay Leute, schaut mal, was wir ohne Geld machen. Mhm. Und was würden wir eigentlich für einen geilen Scheiß machen?
Mit Geld.
Wenn wir Kohle bekommen würden, weil ja auch gerade so Showbudgets jetzt auch nicht so wenig sind. Das heißt, da könnte man so auf die Kacke hauen. Und ja, aber die Tralafitti-Show wird es immer geben, aber ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen so von dieser Idee verabschieden, dass ich mit der Tralafitti-Show mal Geld verdiene.
Ja.
Aber dann ist es halt eine andere Show. So. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt Material, wo man sehen kann, der Typ kann auch Show. Und ich mache es ja auch nicht allein. Ne? Also es sind ja viele tolle Menschen, die mich da supporten. Und Thelma Burbank jetzt fest im Team quasi und all die anderen tollen Menschen hinter der Kamera, die da einfach für ohne Geld richtig coolen Shit machen.
Aber glaubst du, ist es vielleicht auch ein Problem, dass Deutschland das Prinzip Late Night auch überhaupt nicht kapiert hat? Also wenn ich mir Amerika angucke, ne, da sind eigentlich auch alle Late Nights, außer Trevor Noah, aber die anderen sind alle auch weiße, cis-hetero-Dudes. Gut, bei James Corden weiß man nicht so genau, aber der ist ja auch mit einer Frau verheiratet, was nicht heißen muss. Die haben trotzdem in der Art der Moderation sind die ja sehr unterschiedlich alle. Da hat man mit Jimmy Fallon den Klassenclown, mit James Corden den witzigen, gemütlichen Typen. Dann hat man mit Jimmy Kimmel so einen super Zyniker und so. Also das ist ja sehr, das ist ja wenigstens im Moderationsstil sehr unterschiedlich. Könnte es also sein, weil das ist etwas, was ich mir mal frage, weil ich habe auch immer gedacht, ich will auch mal eine Late-Night-Show machen, weil ich aber auch im Gegensatz zu Harald Schmidt einfach total gerne Gäste habe. Ich liebe es einfach überhaupt, Leute kennenzulernen, Gäste zu haben und um mich mit Leuten zu unterhalten. Und ist vielleicht das schon das Problem, dass die Deutschen das Genre Late Night überhaupt nicht kapiert haben mit all den Möglichkeiten, die das bietet?
Das kann schon sein, aber da müsste man ja auch ein bisschen sagen, dass dann allein das komplette Mediensystem gewisse Typen nicht so wirklich zulässt in diesem Land. Wenn man sieht, ich meine, das fängt ja an bei ModeratorInnen, geht weiter über SchauspielerInnen, MusikerInnen. Mhm. Wenn man mal guckt, wer hat denn hier die großen Deals, dann sind es halt meistens weiße Menschen und halt meistens weiße Typen so. Und ich glaube, dass so ein bisschen der Mut einfach auch mal fehlt, Dinge auszuprobieren. Es ist ja nicht so, zum Beispiel, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, wie kann ich nur? Pussy Deluxe, Pussy Deluxe? Naja, hier auch aus Girl. Die Lustige. Gibt doch nicht so viele Lustige.
Caroline Kebekus.
Caroline Kebekus, ne? Tut mir leid, Caroline Kebekus. Bin ich auch großer Fan. Die hat ja auch mal so eine Show. Es war jetzt keine Late-Night-Late-Night-Show, die lief auf dem WDR irgendwie und dann wurde die aber nach, keine Ahnung, 4, 5 Folgen.
Das war ja der Skandal.
Da gab es den Skandal auch, das war dann mit diesem Kirchending und so, das war in allen ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall gab es, es gibt ja immer auch andere Formate, aber dann werden die oft irgendwie um 3 Uhr nachts gesendet, dann wundert man sich, dass das niemand guckt.
Naja.
Dann hängt die Mediathek wieder den ganzen Tag und dann guckt das keiner. Ja gut, ich glaube, dass einfach der Mut ganz oft fehlt, Dinge auszuprobieren und auch ZuschauerInnen mit Content zu erziehen und andere Sehgewohnheiten möglich zu machen. Ja. Denn ich glaube, dass das wie bei so Kindern, das funktioniert, man muss es halt nur wollen. Und dann auch mal ein bisschen vielleicht das in Kauf nehmen, dass nicht alles sofort von Anfang an so krass erfolgreich ist. Denn wenn wir sehen, was erfolgreich ist, sollten wir eigentlich mal anfangen, alles anders zu machen. Denn das, was erfolgreich ist, ist oft problematisch.
Ja.
Also lass doch einfach mal den anderen Weg herum versuchen. So.
Aber es ist vielleicht so, dass, also du hast ja auch mal, du hast beim WDR, glaube ich, gearbeitet, eine Zeit lang, in Köln. Also du hast ja auch in Köln gelebt und hast, glaube ich, beim WDR irgendwie.
Bei einer Produktionsfirma war ich da und wir haben für ein Festival ein Format produziert.
Ah ja, okay. Und da, aber dann wirst du ja so ein bisschen so mitbekommen
haben,
wie der WDR so tickt sozusagen.
Ja, das habe ich mitbekommen, ja.
Und das ist ja wirklich so ein Beamtenapparat, wo man sich auch, wo die sich auch so jeden, die müssen sich ja jeden, keine Ahnung, jeden Stift, mit dem sie irgendwas schreiben, 5-mal absegnen lassen von so 8 Abteilungen und so. Das dauert einfach jede Entscheidung ewig.
Da reinzukommen ist auch schon schwierig.
Ja.
Also bei den Pförtner-Menschen. Allein das ist schon quasi wie am Flughafen.
Ah.
Ja, also ich habe schon damals auch gemerkt, dass gerade beim Öffentlich-Rechtlichen, so toll ich das die Idee finde und auch die Philosophie dahinter, dass da auch einfach viele Menschen sitzen, die einfach ganz genau wissen, dass die hier einfach weiterhin sitzen dürfen, ohne dass da irgendwie groß was passiert, egal was sie da eigentlich gerade fabrizieren. Und im schlimmsten Fall kommt dann Arroganz dabei raus und nicht wirklich produktiv sein. Und ich will nicht den ganzen WDR schämen, denn da sind ja auch Menschen. Aber die Institution WDR, die sollten wir auf jeden Fall schämen, denn da läuft wirklich einiges schief.
Na. Und ist es vielleicht so, dass das Fernsehen, bei mir ist es auch aufgefallen, dass Fernsehen heute wirklich überhaupt nicht mehr mutig ist. Und ich habe mich auch jetzt als Karl Dall gestorben ist, habe ich mich irgendwie nochmal mit seinen alten Sendungen auf RTL beschäftigt und so. Und ich will nichts verklären, es war auch einfach viel Rotz und so. Aber trotzdem war auch das RTL-Programm sozusagen zu einem Zeitpunkt, als sie auf sich aufmerksam machen mussten, 1000-mal progressiver mit Alles, Nichts, Oder, mit einer offen lesbisch lebenden Moderatorin irgendwann in den späten 80ern oder so, mit Hella in dem Fall. Und ja, das war viel lauter, das hat viel mehr gekracht, dieses ganze Programm. Und so war das in meiner Rückschau auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, die sich irgendwie in den 70ern bis 80ern, wo es sozusagen keine Alternativen und keine Konkurrenz gab, viel mehr getraut haben auszuprobieren, also Formate auszuprobieren und Formate auch scheitern zu lassen. Und das findet heute gar nicht mehr statt. Und ich glaube aber, und das ist das Absurde, dass das ein bisschen an der Konkurrenz durchs Internet liegt. Ich glaube, dass sozusagen das Fernsehen und die ganzen Fernsehmacher so konservativ wie möglich werden, weil sie Angst haben, dass sie es mit Internetinhalten sowieso nicht aufnehmen können, die schnell und also logischerweise super schnell sind, weil sie jeder von jetzt auf gleich generieren kann und die dann deswegen noch konservativer werden, um irgendwie einen Gegenpol zu bilden.
Ja, oder sie versuchen etwas, was im Netz läuft, 1:1 zu übernehmen.
Ja, das ist auch mal sehr gute
Idee. Und
wundern
sich dann, warum das nicht im Fernsehen auch so toll funktioniert. Packen das aber dann auch wieder um 3 Uhr nachts ins Fernsehen. Also ich glaube, da läuft ganz, ganz viel schief und ich glaube, es läuft auch ganz, ganz viel schief, weil einfach die Teams nicht divers genug sind und dass da einfach manchmal nicht die richtigen Leute die letztendlichen Entscheidungen machen. Ich bin ja mittlerweile auch beim NDR jetzt bei einem Format und der NDR ist einer der wenigen Öffentlich-Rechtlichen, wo man, wenn man ein Volo machen möchte, keinen Studienabschluss mehr braucht.
Naja.
Ich weiß nicht, ob er der Einzige ist, aber auf jeden Fall gehört er zu den wenigen, wenn nicht sogar der Einzige. Und das gibt es auch erst seit einem Jahr, 2 Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall, it's new. Also 1-2 Jahre sind beim Öffentlich-Rechtlichen gerade eben.
Ja,
so. Also seit gerade eben gibt es diese Möglichkeit. Und allein das es erst jetzt diese Möglichkeit gibt, zeigt ja, dass ganz, ganz viele Lebensrealitäten einfach ausgeschlossen werden, um dort partizipativ ihre Ideen, ihre Formate irgendwie durchzubekommen. Und wenn ich ja auch sehe, auch junge Leute beim Öffentlich-Rechtlichen, viele mussten ja auch diesen ganz klassischen Weg gehen, da sind auch dann schon ganz viele Lebensrealitäten einfach aussortiert worden. Und die jungen Leute, die es dann geschafft haben, das sind oft leider dann Minimis der Alten, mit demselben Mindset. Mhm. Was soll da passieren?
Ja.
So.
Ja, die wollen dann gefallen, die wollen dann sozusagen ihren Vorgängern.
Mussten sie ja auch, sonst wären sie ja niemals da, wo sie jetzt sind. Hätte da einmal gesagt, verdammte Scheiße, was läuft denn hier für eine Kacke? Da hätten sie doch ihren Koffer wieder packen können. Weißt du? So, also von daher, es ist schwierig.
Ja, es ist sehr schwierig. Aber träumst du noch vom Fernsehen? Ich meine, du bist jetzt im NDR, bist ja schon mal gut aufgestellt.
Ich bin jetzt ganz vorne mit dabei. Also ich bin ganz vorne dabei.
Auf dem NDR-Talkshow-Sendeplatz läuft, glaube ich, ne, deep und deutlich.
Genau. Achso, nicht auf dem NDR-Talkshow-Sendeplatz. Das ist quasi, wir sind quasi der, die sagen immer, also man sagt es immer so toll, der junge Ableger. Ja. Ich würde sagen, wir sind der Spin-off.
Ja.
Und die NDR-Talkshow mit meiner lieben Barbara Schöneberger. Barbara, wenn du mich hörst, lad mich endlich ein. läuft immer freitags.
Ja.
Und samstags alle zwei Wochen läuft dann deep und deutlich.
Deep und deutlich. Aber ich dachte, das wäre so wie mit dem Kölner Treff, der Mai von Bettina Böttinger moderiert wird und Mai von Micky Beisenherz, die sich dann so abwechseln oder so.
Schön wär's.
Ja.
Nee, also wir haben einen eigenen und zum Glück gibt es ja auch die NDR-Talkshow noch weiterhin.
Na ja.
Und das bleibt auch so, denn das ist ja quasi Mutter, Vater oder wie auch immer man das nennen möchte bei so einem Spin-off, bei einem jungen Ableger. Und genau, wir sind quasi einen Tag später alle zwei Wochen im Fernsehen.
Und du bist ja dann sozusagen die Hubertus Meyer-Burkhardt-Nachfolge.
Ich bin die schwarze, schwule Barbara Schöneberger. Ich bin die schwarze, schwule
gerne.
Barbara.
Wärst du gerne.
Da bin ich schon.
Wärst du gerne, Jung. ich finde das so erstaunlich, dass du, wie soll ich das sagen, von dir kommt ja immer eine sehr klar formulierte Medienkritik. Ich finde die auch nicht mal sonderlich hart, sondern du bist einfach sehr klar immer in deiner Aussage und auch jetzt in dem Fall mit Late Night eben, dass du sagst irgendwie, ja nur Leute, ich kann das ja, gib mir das doch einfach. Wie verzweifelt machen einen denn diese abgesteckten Medienpfründe, in die man einfach, also man kommt da ja einfach nicht rein. Ist ja egal, wie gut man ist. Es ist ja immer nur Hände schütteln und Klinken putzen und so. Und selbst da kommt man ja in der Hälfte der Fälle nicht einfach so an die Klinken ran, noch nicht mal. Wie frustrierend ist das?
Will man ja heute auch nicht mehr, ne? An Klinken, nee, schon, an Klinken,
Klinken
ran,
desinfizieren, müsste man heute
Corona
sagen.
Also, es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie frustrierend ich das finde, denn mittlerweile habe ich ja auch ein anderes Standing als noch vor 5 Jahren, als ich angefangen habe. Ja. Das heißt, ich habe ja jetzt zum Beispiel, dass ich deep und deutlich moderieren kann. Mhm. Es kommen jetzt bald auch 2 Podcasts mit mir. Also das heißt, ich kritisiere schon auch mittlerweile aus einer vielleicht auch privilegierteren Position heraus, als dass ich das vor 5 Jahren noch gemacht habe, als ich angefangen habe. Aber die Frustration ist trotzdem immer da, weil ich mir einfach denke, mit Talent hat das hier alles überhaupt nichts mehr zu tun, sondern ob irgendwelchen Leuten deine Fresse passt.
Ja.
Und das ist schon manchmal schwierig auszuhalten. Aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt halt Black Lives Matter sei Dank auch gar nicht so schlecht läuft bei mir, kann ich nicht mehr so viel. Also ich werde immer kritisieren, aber tue es mittlerweile irgendwie aus einem anderen Blick heraus. Und ich musste aber auch lernen, wie gesagt, damit umzugehen. Denn zu Beginn oder auch noch so bis vor 1 Jahr, 1,5 Jahren, habe ich immer gedacht, ich sei nicht gut genug. Und deswegen bekomme ich nicht den Erfolg, was auch immer das für einen selber bedeutet, den ich mir selber wünsche oder wo ich sage, den hätte ich auch verdient, genauso wie andere KollegInnen neben mir. Und mittlerweile denke ich so aber nicht mehr, weil ich einfach weiß, dass das Bullshit ist, sich dann selber zu sagen, man sei nicht gut genug, denn das ist so ähnlich wie mit, wenn man rassistisch beleidigt wird und dann die Schuld bei sich selber sucht und das so als etwas Individuelles wahrnimmt. Nein, am Ende sind es Strukturen und das Mediensystem ist auch so eine Struktur, die einfach teilweise diskriminierend und ausschließend und krass patriarchal geprägt ist. Und das zu verstehen hat schon auch gedauert so. Und das hilft mir natürlich, mit der Frustration irgendwie besser umzugehen als noch vor 2-3 Jahren.
Hm. Werbung.
Liebe ZuhörerInnen, an dieser Stelle einen ganz kurzen Break des Gesprächs, denn ich möchte euch eine App vorstellen. Wir alle haben uns dieses Jahr Vorsätze genommen, wie wir das immer machen zum Jahreswechsel. Wir haben gesagt, wieder mehr lesen, wieder mehr für den Kopf tun, sich wieder mehr mit Themen beschäftigen, die einen interessieren und auch persönlich weiterbringen in ganz vielen Fällen. Und oft fehlt es dann an der Zeit, an der Muße, an was auch immer. All diesen Menschen, denen es so geht, empfehle ich, sich die App Blinkist runterzuladen. Blinkist ist eine App, die quasi die großen Ideen der allerbesten Sachbücher in sehr einprägsame Kurztexte verpackt, die von professionellen Autoren geschrieben wurden und somit auch schon die Inhalte von über 4000 Sachbüchern in der App anbietet, die nach Kategorie geordnet sind, wo man genau das richtige Thema findet, genau das richtige Buch. Und wenn man dann drin ist und das gelesen hat und sagt, ah, oh, das will ich noch vertiefen, dieses Wissen, dann bietet Blinkist auch noch Hörbücher in voller Länge, damit man da völlig aufgestellt ist und von Anfang bis Ende das ganze Thema durchkauen kann. Und wer weiß, vielleicht reicht bei manchen Themen auch einfach die Kernthese zu wissen, um damit irgendwie weiter arbeiten zu können. Wenn ihr Blinkist, wenn ihr diese App mal testen wollt, dann könnt ihr das 7 Tage lang umsonst tun, eine Woche lang einfach mal checken, wie die Texte funktionieren, wie das für einen selber ist. Und wenn euch das dann so gut gefällt, wovon ich ausgehe, dass ihr denkt, ach, könnte ich ja mal ein Jahresabo machen, dann habe ich jetzt für euch hier eine kleine feine Sache, nämlich unter blinkist.de/Nils Bokelberg mit Z, so wie in der Nils Bokelberg Erfahrung geschrieben, dann bekommt ihr 25% auf das Jahresabo Rabatt, also ein Viertel billiger, wenn ihr über www.blinkist.de/Nils Bokelberg als ein Wort dieses Abo abschließt. Es soll euer Schaden nicht sein. Es macht uns alle schlauer, uns mal ein bisschen mehr mit anderen Gedanken zu beschäftigen. Und deswegen empfehle ich euch an dieser Stelle Blinkist und bedanke mich ganz herzlich bei Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T, für die Unterstützung unseres Podcasts. Und jetzt geht's weiter mit der Nils Bokelberg-Erfahrung und meinem Gespräch mit Tarek Tesfu.
Werbung Ende.
Du hast mal in einem Interview gesagt, über Instagram hast du das gesagt, einer deiner Hauptgedanken bei Instagram, bei den Dingen, die du tust, wäre, wie schaffe ich es, Content zu generieren, ohne privat zu werden? Jetzt ist, glaube ich, sozusagen ein in der Öffentlichkeit stehen, so wie du es ja auch tust, auf Instagram, im Podcast, als Moderator, als Gastgeber einer Talkshow und den ganzen anderen Dingen, die da irgendwie noch in between sind. Jetzt ist das ja sozusagen oder etwas, was am mühsamsten ist oder wo man am meisten dran arbeitet vielleicht. Das ist jetzt so ein blöder Vergleich, aber das ist so etwas, was mich so an meine Viva-Zeit erinnert hat, als das damals so losging, ist sozusagen sich zu überlegen, welches Bild man von sich konstruieren will in der Öffentlichkeit. Und damit hängt ja zusammen, wie viel Privates man preisgibt sozusagen. Weil was hält man jetzt für die Allgemeinheit, für wissenswert oder für unterhaltsam und was nicht und so. Und da wollte ich mal fragen, ob du da schon zu einem Schluss für dich gekommen bist mittlerweile oder Stand jetzt sozusagen, wie Stand jetzt bei dir ist, mit wie viel Privatheit du öffentlich sein willst.
Eigentlich so fast mit gar keiner. Und das ziehe ich mir.
Und das gelingt dir sehr gut.
Und das gelingt mir sehr, sehr gut. Denn das große Glück, was ich ja hatte, was ich damals nicht als Glück wahrgenommen habe, ist ja, dass ich auf YouTube und Facebook mit einem eigenen Format ohne GatekeeperInnen gestartet bin. Das heißt, ich konnte mir meine inszenierte Person, wie ich gerne sein wollte, einfach schustern, ohne dass jemand reingequatscht hat und gesagt hat, marketingmäßig macht das gar keinen Sinn. So, bitte lass das, Tarek. Und erzähl doch bitte, dass deine Oma oder deine Katze gestern gestorben ist. Ja. Und dabei habe ich gar keine Katze. So, ja. Weißt du? Und der Oma geht's auch Bombe. So. Ja. Und jetzt, wo es immer mehr wird, denke ich mir halt schon manchmal oder auch FreundInnen spiegeln mir das ein bisschen so, dass sie schon sagen, Tarek, das würde dir gar nicht so schlecht tun, wenn du auch mal über private Dinge mehr sprechen würdest, weil es dich auch greifbarer macht. Das Ding ist, ich möchte aber eigentlich gar nicht für wildfremde Menschen greifbar sein, denn warum? Also es gibt so viele Dinge in mir, die ich selber noch verarbeiten muss, wo ich selber noch in einem Prozess bin, dass ich das nicht möchte, damit irgendwie rauszugehen. Und hinzu kommt ja auch, dass ich auch schon mal, 2017 war das, glaube ich, gehackt wurde und meine damalige Adresse wurde veröffentlicht. Ja. Und ich glaube, dieser Moment hat auch dazu geführt, dass ich noch mal stärker daran interessiert bin, eigentlich alles, was privat ist, auch private Fotos. Niemand weiß, wer meine FreundInnen sind. Und es ist mir aber auch krass, krass wichtig, dass es niemand weiß, denn am Ende könnte es sein, dass denen was passiert, weil irgendwelche rechten Spinner das sehen, ja. Und dann auf die losgehen. Und wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und Dinge so ausspreche, wie ich sie ausspreche, dann kann ich mir überlegen, wie weit ich gehen möchte mit meinen Worten. Aber wenn ich da andere Leute mit reinziehe, dann kann ich im schlimmsten Fall irgendwann meinen Job, den ich sehr, sehr liebe, nicht mehr machen. Und um mich da so gut es geht zu schützen, weiß man über mich relativ wenig. Aber ich trenne auch den Tarek, den es im Netz gibt, sehr, sehr stark von dem Tarek, der ich sonst bin. Jetzt bin ich gerade so eine Mittelversion in meinen Augen. Ich bin nicht ganz so drüber und ich finde mich nicht so übergeil und inszeniere mich nicht so glamourmäßig, wie ich es auf Instagram tue. Ja. Aber es ist trotzdem auch nicht der Private-Private-Tarek. Aber das möchte ich mir, also das ist mir irgendwie, wichtig, das zu behalten. Wohl wissend, dass ich erfolgreicher sein könnte, wenn ich mehr Dinge erzählen würde. Denn natürlich gibt es auch in meiner Lebensgeschichte Dinge, die schon intens sind und über die man, wie jeder Mensch, auch offen reden könnte und das Interesse auch da wäre. Aber noch ist es nicht so. Und ich glaube, es wird auch niemals so sein.
Das finde ich aber faszinierend, weil das ein sehr altes Modell. Also das ist so, was Fernsehmoderatoren von früher so gepflegt haben, sozusagen.
Ich sag doch, ich bin altmodisch.
So, oder so Günther Jauch macht das ja auch so, von dem weiß man auch kaum was privat. Das finde ich ganz faszinierend, weil ja die junge Generation, du bist 25 plus, habe ich gelesen. Ich
wollte schon gerade kurz, ging mir das Herz runter. Was sagt der jetzt für eine Zahl? Ja, 25 plus ist genau richtig.
Naja, die ja sozusagen mit diesem ganzen Internet-Wahnsinn auch so aufwächst und groß wird, für die gibt es, glaube ich, eine relativ große Selbstverständlichkeit im Umgang auch mit sozialen Medien und in der Repräsentanz des eigenen Lebens sozusagen auf den sozialen Medien. Und man sieht es ja auch bei allen möglichen Influencerinnen, ModeratorInnen und so weiter und so fort, die alle plötzlich anfangen, uns irgendwie zu zeigen, wie sie mit ihrer Oma Marmelade einkochen oder irgendeinen Scheiß, wo man auch so ganz oft denkt, ach, wieso habe ich jetzt eigentlich so viel Zeit mit so einer Scheiße verschwendet? Also man selber denkt, guckt sich das an und ärgert sich darüber, das irgendwie gesehen zu haben. Und da finde ich es aber schon erstaunlich, so eine Haltung zu entwickeln, in der man sagt, ich will das sehr, sehr strikt trennen und für mich behalten.
Ja, es ist so ein bisschen wie so eine Diva aus den 90ern. Weißt du, die einfach so groß einen auf Glamour machen, aber sobald der Vorhang unten ist, weißt du, da willst du auch nicht zugucken. Und so bin ich ein bisschen. Und ich hatte ja, wenn du sagst altmodisch, ich hatte auch bis 2017 hatte ich kein Smartphone.
Ach, krass.
Und selbst
als vor drei Jahren.
Ja, ich habe 2015 schon angefangen auf YouTube und Facebook die Videos zu machen und hatte dann noch so ein richtiges Wegwerf-Handy, was ich geliebt habe. Aber ich habe damals bei Jäger und Sammler angefangen, was ein Online-Format fürs ZDF war. Und die meinten dann irgendwann zu mir, Tarek, mal ganz ehrlich, jetzt hol dir verdammt nochmal ein Smartphone, weil wir müssen hier irgendwie kommunizieren. Und ich so, okay, ich glaube, sonst hätte ich es nicht gemacht, weil ich das auch mochte, offline zu sein. Also ich schätze auch sehr, nicht online zu sein. Und mein Leben ist auch zu fast 80% ist es auch offline. Ja. Und das mag ich sehr, denn dann bin ich auch wirklich da. Und ich bewundere Leute, ich war mal mit einer Moderatorin, Susie Grime, die war auch bei Jäger und Sammler. Und dann sind wir mal eine Treppe runtergelaufen. Ja, ich war sehr beschäftigt damit, nicht auf die Schnauze zu fallen. Und die Truller hat währenddessen irgendwie drei Snippets auf Instagram rausgehauen, wo ich so war, wie machst du das? Ich tippe da mit meinen kleinen Fingerchen einmal so rum und brauche eine halbe Stunde für einen Feedpost. Und die ballert da, während ich laufe. Ich war so, wow. Und ich bewundere, dass das Leute können. Und ich finde das auch toll. Und ich schaue da auch gerne zu. Aber ich selber bin nicht so. Und ich mag auch irgendwie dieses Ding im Moment zu sein. Und ich finde, wenn ich die Welt nur durch mein Handy quasi sehe, dann bin ich nicht im Moment. Und ich mag auch filterfreie Zonen.
Ja.
Aber natürlich, wenn ich auf Insta bin, dann kann ich mir natürlich jeden Filter drauf und schaue, dass ich so pretty wie möglich ausschaue. Aber das ist auch irgendwie ein Spiel für mich. Das ist so, das macht mir auch Spaß. Aber es macht mir genauso Spaß, auch filterlos zu sein.
Ja. Verstehe. Aber ich meine, dein Insta-Game ist ja schon sehr fashionable, sehr, keine Ahnung. Also du inszenierst dich da schon sehr als Fashion-Ikone sozusagen.
Ja, das kann man so sagen. Habe ich auch lange für gebraucht, damit die Leute auch mal schnallen. Aber das habe ich auch ein bisschen gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich gar nicht als das wahrgenommen werde. Denn wenn du nicht viel Privates erzählst, dann kannst du auch schnell einfach nur als das eine wahrgenommen werden, was du tust, nämlich dieser Tarek Tesfu, der permanent über Rassismus und Feminismus labern will und eigentlich sonst nichts zu melden hat. Mhm. Und um da mal zu zeigen, nee, Leute, Style und Co. sind mir nicht wichtiger als Feminismus, denn auch mein Style ist feministisch und queer und alles Mögliche. Das heißt, auch da bin ich politisch, aber nochmal in einer ganz anderen, also mit einer anderen Facette. Und ich habe damit, glaube ich, letztes Jahr einfach dann angefangen, das mal so konsequent durchzuziehen und muss mich da auch mal ein bisschen selber für loben. Whitney, die lacht mich auch gerade wieder ganz süß hier an von der Seite. Sagt auch so, Chapeau, mein Lieber, Chapeau. Ja, ich weiß, Whitney, auf jeden Fall. Und es macht mir halt Spaß. Und wenn das ein Teil meiner ein bisschen privateren Geschichte ist, um zu merken, ey, der ist ja noch ein bisschen mehr als nur der Typ, der ne, Rassismus doof findet, was wir alle doof finden sollten, dann ist das etwas, was ich gerne gebe. Guten Style für alle. Guter Style für Deutschland. Sehr gerne. Bitteschön.
ich habe ein schönes Zitat von dir gefunden. Du hast gesagt, heterosexuell zu sein ist nicht die Champagnerpulle unter den sexuellen Orientierungen. Was ich ein ganz wundervolles Zitat finde, das auf Häuserwänden stehen sollte. Wie wichtig findest du es sozusagen, du sagst ja von dir, du bist Feminist, das ist ja etwas, was du sehr, was du immer sehr betonst auch. Wie wichtig ist dir denn deine Queerness sozusagen als Thema oder als, also, weil ich finde, ist Queerness oder queer zu sein oder in deinem Fall schwul zu sein, ist das nicht auch sehr privat und ist das dann ein Punkt, wo du sagst, okay, das muss ich aber preisgeben, weil das auch ein Kampf ist?
Ja, auf der einen Seite schon, aber queer sein hat für mich viel, viel mehr zu tun als die sexuelle Orientierung. Also queer zu sein ist für mich ein politischer Begriff, genauso wie der Begriff feministisch zu sein. Und deswegen ist queer sein für mich viel, viel mehr als wenig Liebe oder wenig Nicht-Liebe, sondern es ist auch immer Kritik an Heteronormativität, es ist immer Kritik an starren Genderrollen in meinen Augen, was man ja auch mit Mode super aufgreifen, neu denken, dekonstruieren kann. Boah, jetzt kommt mir aber gleich das Mac so mit. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt. Ja, jetzt wissen wir es. Schneiden wir raus. Jetzt kommt mir hier dieses Cola-Ding, Cola-Orange-Ding raus. Ich mag auch den Begriff schwul nicht.
Also das ist interessant.
Ja, ich finde den Begriff schwul schrecklich, weil ruf mal auf der Straße schwul und dann ruf mal auf der Straße heterosexuell. Also es passiert etwas ganz, ganz anderes. Dieser Begriff schwul hat für mich gar kein Empowerment-Potenzial, weil er keine Selbstbestimmung ist, Selbstbezeichnung. Mhm. Der Begriff queer ist es. Ja, okay. Also aus einem Schimpfwort heraus etwas Positives zu machen, hat für mich viel, viel mehr Potenzial. Und deswegen, ich mag auch homosexuell nicht. Ich finde, in Wörter.
Ja, das klingt halt so technomäßig.
Ja, aber
so.
Wörter sind ja auch Macht. Ja. Und die Begriffe schwul, lesbisch werden nun mal auch als Schimpfwörter immer noch benutzt. Und das schwingt bei mir immer mit. Das hat für mich gar keine Stärke. Und ich finde, queer sein und sich von Zwängen zu lösen, hat für mich einen unfassbar starken Moment und den fühle ich persönlich, andere fühlen es natürlich, aber ich persönlich fühle den bei diesen anderen Begriffen nicht. Und wenn ich aber queer sage, dann geht bei mir was auf, weißt du? Und deswegen mag ich diesen Begriff. Und am Ende spreche ich ja eben nicht darüber, schwul zu sein und mit wem ich jetzt gerne bumsen will, sondern oder mit wem halt nicht, sondern ich spreche darüber, dass wir Freiheit zelebrieren können, indem wir Normen hinterfragen und im besten Fall dekonstruieren, wenn man Bock darauf hat.
Mhm. Aber ist Queerness, ich versuche schon seit längerem für auch für mich oder so herauszufinden, was das genau bedeutet. Also queer umfasst ja wahnsinnig viel. Aber auch, es ist sich aber auch niemand darüber einig, was es eigentlich alles umfasst oder was es umfassen sollte oder was es umfassen darf oder so. Das macht es aber doch zu einem viel anstrengenderen Begriff, weil der so mega dehnbar flummimäßig ist.
Aber das ist ja das Schöne daran.
Ja, das
sagst du. Also mir gibt es so Sicherheit, ja. Etwas, was man, also man kann den Begriff queer, an dem können wir alle zusammen arbeiten. Ja. Und das gefällt mir sehr, sehr gut daran. Und natürlich kann queer bedeuten, zum Beispiel schwul oder lesbisch oder trans zu sein, transgeschlechtlich zu sein. Aber es heißt ja auch LGBTIQ-Community. Mhm. Das heißt, das Q am Ende für queer steht auch nochmal als einzelner Begriff.
Ja, eben. Super, so. Super
es
confusing.
Ist wunderbar, denn ich zum Beispiel als jemand, der schwul ist, ja. Und den Begriff aber schwul, nämlich das S, nee, das G auf Deutsch, G auf Deutsch, für sich gar nicht claimen will, hat am Ende den Queer-Begriff.
Verstehe.
So, aber ich finde, also ich persönlich finde, dass auch heterosexuelle Menschen sich als queer bezeichnen können, wenn sie es denn möchten, wenn sie Heteronormativität und Geschlechterrollen und genderfluid in ihrem Sein sind, dann geht das für mich voll. Also ich möchte niemand verbieten, diesen Begriff zu nutzen, außer vielleicht Gauland. Der dürfte das zum Beispiel nicht, aber er wird es auch niemals tun.
Wahrscheinlich nicht. Da sind wir, glaube ich, relativ safe.
Und Alice Weidel ist auch nicht queer.
Nee, das.
Also zum Beispiel.
Naja. Aber das ist interessant, weil. Weil das so, also ich habe mir auch so, es gibt so einen Comic zum Beispiel über Queerness, den ich gelesen habe, der das auch versucht zu erklären als Begriff und der da auch ganz hart dran scheitert, weil es so viele, also klar, ich glaube, dass wahrscheinlich das große Bindeglied ist, das ist die Nicht-Heteronormativität, die Queerness irgendwie, also weil zum Beispiel ja auch BDSM-Leute sich als queer begreifen, aber das kann ja durchaus heterosexuelle Beziehungskonstrukte sein, die da stattfinden.
Polyamor zum Beispiel sind auch Leute, die wahrscheinlich sagen können, dass sie queer sind. Und aber das Schöne ist beim Queersein, das sagt niemals jemand anderes über dich.
Ja.
Und das mag ich auch daran,
ja,
weil es eine Selbstbezeichnung ist. Mhm. Es gibt Menschen, die sind lesbisch und die würden sagen, ich bin lesbisch, ich bin nicht queer, weil sie diesen politischen Moment für sich nicht claimen wollen. Vollkommen fein. Das mag ich an die. Ich mag, dass das alles und nichts sein kann und dass man das aushalten muss, dass das alles und nichts sein kann.
Ja.
Das mag ich gerne.
Aber ist das nicht wie irgendwie... Ja, nicht anstrengend, aber irgendwie einfach, gibt es nicht Zeiten, wo es einfach total ätzend ist, dass die eigene Nicht-Heteronormativität immer auch eine politische Aussage ist, ein politischer Kampf ist?
Ja, also natürlich ist es irgendwie nervig so, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, dann würden wir auch nicht mehr über Hautfarben sprechen und dann würden wir auch nicht mehr darüber sprechen, dass gewisse Menschen nicht mit dem Geschlecht konform sind, das sie per Geburt ohne zu fragen einfach bekommen haben.
Mhm.
Ja, natürlich würde ich mir diese Utopie auch wünschen, in der alle Menschen alles partizipieren und die gleichen Möglichkeiten und gleich viel Liebe bekommen und Aufmerksamkeit. Ja, aber da sind wir nicht. Und solange wir da nicht sind, ist alles, was wir tun, irgendwie politisch.
Mhm.
Und dann braucht es halt manchmal Begriffe, um auch Ungerechtigkeit erstmal auch benennen zu können. Aber der Begriff queer ist, wie gesagt, für mich etwas ganz, ganz Positives und was eben Empowerndes, weil ich mehr Begrifflichkeiten für mich gefunden habe als Begrifflichkeiten, die aus einer heteronormativen Gesellschaft kommen, als einfach nur Fremdzuschreibungen und die auch noch verbunden sind mit einem Schimpfwort.
Na, verstehe. Wie ist es eigentlich, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass queere Räume, die es ja in Berlin zum Beispiel auch massenhaft gibt, oder nicht massenhaft, aber auf jeden Fall mehr als in, keine Ahnung, Castrop-Rauxel, sind das eigentlich nicht mit die am meisten Leidenden unter diesem ganzen Lockdown-Gedöns und so, weil gerade queere Räume so große Safe Spaces sind, in denen es eben auch extrem viel um Berührung und Nähe geht und die jetzt alle seit Monaten zum Teil irgendwie zu sind oder zu sein müssen oder so. Und ich meine, ich spreche jetzt von Bars, von Clubs, aber auch Saunen etc. und so weiter und so fort, was ja in so einem queeren Kontext viel mehr stattfindet als in dem heteronormativen Kontext und so. Das heißt, dass dieses ganze Lockdown-Gedöns ja für eine queere Community mit am schwersten zu ertragen ist.
Voll, also auch viele queere Orte sind ja auch oft eher prekäre Orte, also Orte, die auch um jeden Cent kämpfen, ja. Trotz dass sie dann auch gut und erfolgreich laufen. Also das Schwutz zum Beispiel ist so ein Ort, ich meine, da ist seit wann denn, also seit Februar oder so, ist da halt einfach gar nichts mehr. Und das ist schrecklich, weil, wie gesagt, das sind auch Zufluchtsorte für viele Menschen. Das sind für viele Menschen, die nicht das Privileg haben, zum Beispiel den Job zu machen, den ich halt mache, auch der einzige Ort, wo sie wirklich frei sein können. Und was man aber auch nicht vergessen darf, sind pädagogische Angebote für Queers. Also junge Menschen, die irgendwo sonst wo leben, irgendwie mit ihrem Coming-out strugglen, die haben jetzt auch weniger Ressourcen, weniger Möglichkeiten, um in Jugendtreffs zu gehen oder Beratungsangebote anzunehmen. Und das ist katastrophal. Das ist ganz, ganz schlimm für die Kulturszene, aber natürlich auch für pädagogische Angebote, wo jetzt wirklich viele Kids Safer Spaces und gute Angebote gerade nicht mehr nutzen können.
Aber die Frage ist ja, wenn dieser ganze Lockdown-Quatsch vorbei ist und wir irgendwie alle geimpft sind oder alles wieder aufmachen.
Also bis wir geimpft sind, mein Lieber, kann glaube ich dauern. Aber ich weiß gar nicht, wegen Black Lives Matter, vielleicht bekomme ich dann eine schnellere Dose. Entschuldigung, ich bin schwarz. Haben Sie das nicht mitbekommen? Entschuldigung, Sie Rassist.
Risikogruppe.
Voll, ja, wirklich. Risikogruppe for life. Geben Sie mir das.
aber dafür wird doch wahrscheinlich dann der Moment, in dem alles wieder aufmacht und alles irgendwie wieder überhin darf, es wird dann wahrscheinlich also die größte Orgie, die Welt jemals gesehen hat. Ich habe immer so Weltuntergangsszenarien vor Augen, wo man ja auch denkt, dass das eigentlich eine riesengroße Orgie werden müsste.
Ja, also ich glaube halt einfach, ich möchte da jetzt niemandem die Freude vor der Orgie nehmen. Ja. Aber die wird es nicht geben.
Aber die nimmst du uns auch
also
ein bisschen
selbst
die Freude
wenn davon. Jetzt die ersten Menschen geimpft werden, ich glaube, die Menschen, die ja geimpft werden, sind wahrscheinlich zu einem Großteil nicht die Leute, die dann bei der Orgie mit dabei wären. Das heißt, für alle anderen, es tut mir leid. Ich glaube, es wird noch, es wird eher in der Fantasie bleiben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, wenn ich trinke, ne, dann verliere ich ja auch ganz gerne mal den Verstand und dann bin ich doch auf einmal in einem Club. Aber ich hoffe einfach, dass ich mich dann raushalte. Denn nur weil wir dann geimpft werden oder einige geimpft werden und weniger RisikopatientInnen auf die Intensivstation müssen, wird uns das Corona noch lange begleiten. Und ich glaube, Club, I don't know. Aber wenn dann auch wirklich ohne mich. Okay. Ich stehe draußen.
Okay, alles klar. Du hast ja, du bist ja tatsächlich ein bisschen rumgekommen in der Welt. Du hast in Köln gewohnt, hast in Wien studiert und hast ja dann dein erstes Format, hast du sozusagen als Übersetzungssendung begriffen. Du hast mal irgendwo gesagt in einem Interview, weil du hast ja Gender Studies studiert in Wien und Kommunikationswissenschaft und hast dann gesagt, Judith Butler, tolle Wissenschaftlerin, aber keiner versteht, was die sagt. Und deswegen hast du gedacht, du machst mal eine Sendung, in der du das irgendwie verständlicher formulierst, sozusagen. Also von da an schon sozusagen daran interessiert, die hohen feministischen Thesen, die ja eine Judith Butler zum Beispiel oder eine Susan Sonntag oder so vertreten, irgendwie allgemein verständlich und logisch zu machen irgendwie.
Ja, das war mir irgendwie ein großes Anliegen, denn ich saß da einfach in der Uni und dachte mir so, wie bitte? Es gibt ja wirklich auch dann so Bücher, die quasi dann Judith Butler erklären und auch so ein Lexikon für Judith Butler und das war mir alles einfach viel zu anstrengend und ich habe mir auch immer gedacht, okay, Judith Butler redet viel über Macht und Sprache, aber ihre Sprache schließt ja auch wiederum
extrem
andere aus Und gerade wenn es so um Diskriminierungen geht, dann betreffen diese Diskriminierungen auch oft Menschen, die prekär leben, ja, die einen ganz anderen Zugang zu Bildung haben. Und wenn ich nur über diese Menschen rede, aber sie gar nicht teilhaben lasse an der Wissensentwicklung und am Prozess des Besserwerdens, das habe ich irgendwie, das ging bei mir nicht so richtig rein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Judith, dann übernehme ich das jetzt. Und mach da mal so ein bisschen Genderkrise im Internet. Ja. Und ja, hab versucht zu zeigen, hey, selbst Coca-Cola ist feministisch oder eben unfeministisch, wenn es irgendwie drei Sorten gibt. Und die eine ist für die Typen, dann gibt's die normale, keine Ahnung für wen die ist. Und dann gibt's noch die für die Frauen,
Leid
die aber
für
scheiß,
die Frauen und
die aber
für
richtig
die Typen.
Kacke, ja, schmeckt, ne? Also wo du echt bei einer brichst. Und Coca-Cola Zero für die Typen ist aber echter Geschmack, null Zucker. Wo, ja, du denkst so, ganz ehrlich, kannst du dir einfach eine Coke geben für die, die Zucker brauchen und, ja, für die, die es nicht wollen? Also was hat das mit Geschlecht zu tun? Ja. So, was verstehe ich nicht. Und das wollte ich einfach zeigen, dass das alles so alltäglich ist und nichts ist, was ganz, ganz weit weg ist, was nur in so einem elitären Kreis besprechen werden sollte. Obwohl es natürlich wichtig ist, diese akademischen Diskurse, wie man immer so schön sagt, und alles sind ja immer noch Diskurse, die sind ja wichtig und gut und ja, die braucht man auch, um die Realität besser verstehen zu können, aber wenn dann…
Da gibt es keinen Rückkanal sozusagen.
So. Ja. Und den braucht es aber. Mhm. Und ja, deswegen ist dann die Genderkrise entstanden damals.
Bist du, du hast ja, ich hab, bei dir finde ich das so gut, weil das scheint immer alles, das kommt immer alles aus anderen Orten, finde ich. Also manche studieren Gender Studies, weil sie halt, keine Ahnung, weil sie gedacht haben, oh, das klingt interessant oder so. Bei dir kommt es aber irgendwie auch so ein bisschen aus deiner Erzieherausbildung, weil du da irgendwie dann gesehen hast, wie bescheuert, wie dämlich binär sozusagen erzogen wird in Kitas. Also von wegen Jungs spielen Pirat und Mädchen spielen Prinzessin und so. Und das hat dich so abgefuckt, dass du dann gedacht hast, da gehe ich jetzt mal wissenschaftlich rein, sozusagen.
Ja, also ich fand das, also bis heute finde ich das einfach krass, wie früh kleine Kinder in diese Rollen irgendwie gepresst werden und dass es immer irgendwie ein Thema ist. Sobald irgendwie ein Junge sich die Nägel lackieren will, ist es immer ein Thema. Und sobald das Mädchen irgendwie keinen Bock auf die Puppen hat, wird immer ein Issue draus gemacht, wo ich mir denke, lass doch einfach Kinder. Und wenn Jungs natürlich sich nicht die Nägel lackieren wollen, also niemand zwingt die dazu.
Ja, das ist ja dann immer so, was dann die Leute…
Die müssen alle Nagellack tragen.
Ja, ja, genau.
Nein,
ja,
einfach nur die Menschen, die Bock darauf haben, auf Glitzer und Co. sollen es machen, unabhängig vom Geschlecht. Und alle, die keinen Bock darauf haben, unabhängig vom Geschlecht, sollen es bitte schon auch machen. Jeder Mensch, jedes Kind sollte einfach sich mit dem umgeben dürfen, was es liebt, ohne dafür geschämt zu werden. Und dann wundern wir uns, warum dann Jungs ab 3, 4 das nicht mehr machen, viele. Ja, sie machen es nicht mehr, weil ihr so scheiße seid und ihnen das einfach das verdirbt, das halt auch schön zu finden. Und dann merkt man, dass das alles wenig mit Biologie, sondern mit sozialen Gefügen und ja, auch dem Wunsch nach Liebe von Kindern einfach zusammenhängt. Kinder wollen, wie wir auch, gefallen.
Aber ich finde, was ich daran sehr erstaunlich finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das neu ist. Also man hat immer so das Gefühl, das Merkwürdige ist doch, dass wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass es so bescheuert ist, dass irgendwie, dass es die Prinzessinnenabteilung, die Piratenabteilung gibt bei H&M oder was auch immer oder so, dann kritisieren wir das ja aus einem Standpunkt, zu sagen, wir müssen das endlich mal ändern, also weil das jetzt schon so lange so dämlich ist. Ich habe eine Tochter, die jetzt 20 wird, und bei der habe ich das auch voll miterlebt, wie ätzend das ist, für die Klamotten einkaufen zu gehen, ne? Weil einfach, es gibt einfach rosa Glitzer und für Jungs irgendwie. Und habe sie dann immer versucht, so für andere Sachen begeistern zu können als Barbie sozusagen. Aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da gab es halt noch kein Lego für Mädchen. Und da gab es auch im C&A, da gab es auch noch kein H&M, als ich klein war, da gab es nur C&A. Und da gab es auch keine Jungen, also da gab es keine getrennten Mädchen- und Jungenabteilungen, sondern die haben, Kinder haben bunte Klamotten bekommen sozusagen und Cord-Klamotten. Das heißt also, in den frühen 80ern, bis in die frühen 80er hinein, war das noch gar keine Marketing-Idee, Jungen und Mädchen einzeln zu verkaufen. Und es kam dann erst wahrscheinlich irgendwann in den 90ern so langsam auf, dass das eine Idee wurde. Und das ist doch eigentlich so absurd, dass die Idee gar nicht so alt ist, dass die relativ jung irgendwie erst stattfindet.
Ja, das auf jeden Fall. Das Ding ist halt, dass sich in dieser vermeintlichen neuen Vermarktung von Geschlechtern einfach die alten Ideen wieder neu finden. Also es wird eigentlich etwas weiter reproduziert, was ja auch in den 80ern schon irgendwie im Gedanken gut drinne war, nämlich dass dann doch die Mädels eher in der Puppenecke unterwegs sind und die Jungs dann doch eher lieber Fußball spielen. Mhm. Es gab einfach andere Verhandlungsplätze für Geschlecht. Und mittlerweile ist es aber leider auch schon die Kinderabteilung und die Klamottenabteilung auch noch dazugekommen. Und auch die Beauty-Abteilung sowieso. Aber zum Beispiel Coke Light hat ja schon immer diesen seit den 80ern diesen Werbespot.
Den Bauarbeiter.
Genau, und die Girls. Ich meine, zumindest waren die Frauen arbeiten. So. Ja, zumindest waren sie im Office. Coca-Cola, High Five. Aber es muss immer dieser Typ kommen. Und eigentlich haben die auch nicht gearbeitet. Die sahen alle ganz toll aus. Die waren schlank bis zum geht nicht mehr und haben eigentlich nur darauf gewartet, dass der Alte wieder um die Ecke kommt und sich einfach auszieht. Und sie dann diese scheiß Süßstoffplörre in sich reinkippen können, damit sie bloß nicht dick werden. Weil das ja das Allerschlimmste ist, dick zu sein und vor allem dick zu sein als Frau. Ja. Also es hat sich nicht viel verändert, aber diese Idee von, ich glaube, dieser Pink-Hype, das gab es natürlich auch in meiner Kindheit nicht. So. Ja. Aber natürlich, so also mit 13, 10, 11 wollte man auch als Junge nicht pink tragen. Ja. Da war das auch irgendwie eine Farbe für Mädchen. Ich glaube einfach, wie gesagt, dass die Muster die gleichen sind, nur dass einfach mittlerweile, warum auch immer, mehr Verhandlungsplätze für Geschlecht, weil auch Kapitalismus. Es ist auch eine ganz kapitalistische Geschichte, weil die einfach meinen, so verkaufen sie mehr. Ja. Was ja nicht doof wäre. Ich würde doch einfach ein Produkt für alle machen. Das spart doch auch voll die Ressourcen. Dann muss ich mir nicht 3 oder 4 Marketing-Dinger überlegen, die beschissen sind. Dann mache ich einfach 1 für alle. Verstehe ich nicht.
Absolut.
Egal.
Aber ich habe darüber nachgedacht, nachdem ich das von dir gelesen habe, dass dir das als Erzieher so aufgefallen ist und so. Ich kann mich erinnern, als ich so, war ich wahrscheinlich so 6, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht 7. Ich hatte aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mal aus welchem, das irrsinnige Bedürfnis, Steppen zu lernen. Ich fand Steppen einfach so cool, weil ich gedacht habe, guck mal, das ist Tanzen und gleichzeitig Rhythmus, also gleichzeitig eine Art Schlagzeug. Das fand ich, glaube ich, irgendwie wahnsinnig gut als Kind und beeindruckend und wollte unbedingt Steppen lernen. Dann ich komme aus so einer Stadt zwischen Köln und Bonn und da gab es keine Tanzschule, aber im Nachbarörtchen, dann sind wir dahin mit meiner Mutter und dann hat die da gefragt, es war so eine Tanzschule, hat gefragt, mein Sohn will Steppen lernen, geht das hier? Und dann hat die Frau gesagt, ja, da muss der erstmal Ballett lernen. Er kann mal hier eine Probestunde mitmachen, also erstmal muss der Junge Ballett lernen, vorher geht da gar nichts und so. Und dann meine Mutter so, naja, dann machst du halt mal eine Probestunde und ich so, ja, okay. Und dann war ich als einziger Junge in diesem Raum, wo nur Mädels waren, zum Teil auch größer und älter als ich, die das alle auch schon konnten und ich musste dann da irgendwie so mit Ballett tanzen und fand es ganz, ganz Horror, ganz, ganz erniedrigend auch. Und seitdem ich das aber gelesen habe, dass du dich da so darüber geärgert hast und dass das irgendwie natürlich schon auch eine Prägung ist, die da bei Kindern schon stattfindet und ist ja, wir erinnern uns alle auch bei Kindern, wenn man so 6, 7 ist, diese Prägung gibt, Mädchen sind doof, Jungen sind doof, so in etwa, habe ich mich gefragt, ob ich, wenn ich die Prägung nicht wahrscheinlich halb irgendwie aus Versehen mit abbekommen hätte, ob ich dann nicht einfach da völlig entspannt hätte Ballett lernen und tanzen können, um dann irgendwann woanders Steppen zu lernen. Das finde ich eine.
Vielleicht wärst du jetzt Stepptänzer.
Vielleicht wäre ich jetzt Stepptänzer.
Wahrscheinlich.
Am Broadway.
So. Na. Weißt du? Also, ja, man. Ich glaube schon, dass man sich deswegen auch Türen verschließt. Und das ist ja das Ding dabei. Mit dem, es geht eben nicht um Zwang und alle müssen jetzt gleich, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, hey, wir haben alle irgendwie in Interessen und wir haben alle irgendwie Skills und wir sollten uns gewisse Dinge, Träume oder Hobbys, auf die sollten wir nicht verzichten, nur weil wir der Meinung sind, dass das irgendwie nicht zu uns passen könnte aufgrund des Geschlechts oder wie, was auch immer es noch für andere Kategorien gibt, warum gewisse Dinge für einen nicht passend sind. Und ich wollte früher auch immer in Ballettunterricht und ich habe es aber nicht gemacht, weil mir quasi suggeriert wurde, dass das Jungs nicht machen.
Genau.
Und ich tanze ja jetzt wie ein junger Gott, ne? Also jetzt ohne den Ballettunterricht. Und wenn ich den gehabt hätte, ich glaube, ich wäre wirklich Tänzer geworden. Und ich träume da auch heute noch von, wie das wäre, wenn ich Tänzer wäre.
Hartes Brot, glaube ich.
Ja, ich wäre natürlich so Profi, erste
Klar,
Reihe.
Evan Ailey, erste Reihe.
So mit Beyoncé den ganzen Tag und so. So wäre ich am Tanzen.
Du hast mal gesagt, in 5 Jahren glaubst du, dass du komplett operiert bist, weil du ein Fletschauge hast manchmal.
Habe ich das gesagt?
Ja, hast du gesagt.
Wo habe ich das gesagt?
Hast du, glaube ich, mit Vergnügen, was ist in 5 Jahren Podcast
gesagt?
Das
hast du dir angehört. Ich weiß schon, was ich da schon alles... Das ist es halt. Gut, dass ich über nichts Privates rede, weil ich wirklich nur am Plaudern bin. Selbst unprivate Sachen plaudere ich raus, obwohl ich es gar nicht will. Okay,
das stimmt. Ich habe mich gefreut, dass du Fletschauge gesagt hast, weil ich habe auch ein Fletschauge.
Hast du eins?
Wenn ich so ein bisschen müde werde, dann hängt auch das eine Lied immer so ein bisschen runter. Ja. Und ich habe mich einfach gefreut, dass jemand anders das auch Fletschauge nennt.
Ja.
Das ist ja einfach aus unserer Gegend so ein Begriff.
Ja,
ne, wahrscheinlich.
Ja. Aber ich sehe es gar nicht so richtig.
Na, jetzt bin ich auch nicht so müde.
Okay,
jetzt
gut.
Jetzt habe ich Cola getrunken, Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bei dir sieht man es so, aber auch nicht.
Es ist schrecklich. Ich kann nicht mehr. Also ich kann dir mal alles erklären, was ich machen lasse.
Ja, genau.
Hier die hat ja so einen schlimmen Namen auch, diese Lachfalte unterhalb der Nase.
Ja.
Die so runtergeht,
okay.
Ist bei mir so richtig, also wirklich, da ist wie so, als wäre da jemand mit dem Auto drüber. da kann ich mir Hyaluron reinspritzen lassen. Und dann habe ich halt...
Damit das so glatt wird. Dann
genau.
Quasi, ich will einfach, um den Mund rum. Ne,
ja. Diese, die hat so einen ganz komischen, ekligen Namen auch, diese Falte. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und dann, mein Fletschauge ist halt, mein Augen... Man sagt man da auch Glied? Nein.
Hängelied ist das
Glied. Lied, ne? Ja. Augenlied, nicht Glied. Glied. Mein Augenglied.
Hängeglied.
Mein Hängeglied. Oh Gott.
Ich lasse mein Hängeglied richten.
Ja, kommt auch noch dran. Nein, also mein Augenlied, ist das also so wie ein Lied oder was?
Wie ein Lied, eine L-I-D wird das nur geschrieben.
L-I-D?
Ja.
Gottes Willen, ich hätte besser in Deutsch
aufpassen. Ich glaube, das heißt sowas wie Klappe. Ich glaube, das ist ein ähnliches Wort
okay,
wie Klappe.
Okay, da meine Augenklappe. Ja. Nein, pass auf, ich habe hier halt wirklich viel überschüssige Haut. Ich zeige das dir jetzt mal.
Okay.
Siehst du das?
Ja.
Und das muss alles weggelasert werden, denn auf Fotos, wirklich, das sieht schrecklich aus, Mama. Ich sehe aus, als wäre ich betrunken oder einfach, also schrecklich.
Aber ich habe noch nie so ein Foto von dir gesehen, wo du schrecklich aussiehst.
Ja, natürlich, weil ich auch alle, die so aussehen, natürlich lösche.
Ja, aber es ist doch gut, wenn dann die guten, also sei doch froh, dass nicht alle Fotos so aussehen. Sondern
ja, aber wie wäre es denn, wenn alle toll wären und ich nicht mehr so viel löschen muss?
Hast schon Sehnscheinentzündung vom Löschen,
wirklich?
Ne?
Wirklich. Oder einfach durchdrehen und denke mir, so sehe ich aus, so sieht mich die Welt. Und ich denke mir aber jedes Mal, schau mal, wie pretty ich bin. Und dann gucke ich auf so ein Foto und denke mir so, wer ist das? Geh weg, du da. Verschwinde einfach aus meinem Augenglied. So.
Aber gut, das wird dann gestrafft, oder was willst du?
Das wird weggelasert.
Naja.
Das
wie,
ist auch mit,
wie Haut wird weggelegt?
Ja, das klingt ganz dramatisch, ist es aber gar nicht. Und das Gute ist, ist eigentlich auch das Traurige daran, man braucht noch nicht mal eine richtige Narkose. Ich habe mich ja schon auf die Narkose gefreut. Ja. Endlich mal wieder high für umsonst. aber das braucht es gar nicht mehr heutzutage. Ja. So, Wunder der
Medizin. Schönheits-OPs sind natürlich auch nie umsonst. Das kommt dann leider auch noch dazu.
Ja, aber ich werde das natürlich über meinen Social-Media-Kanal machen.
Ah, verstehe. Raffiniert, mit so einem Düsseldorfer Arzt oder so.
Ja, genau. Ja. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich für Bleaching, das möchte ich nämlich auch noch machen. Also meine Zähne werden auch noch gebleached bald. Mhm. Und da wurde ich auch schon mal gefragt, aber das habe ich dann nicht gemacht, weil ich dann dachte, nee, das passt irgendwie noch nicht so richtig. Mittlerweile denke ich mir, doch, das passt schon.
Aber so ein professionelles Bleaching oder sowas, was so Secondhand-Influencer auf Insta, die dann zu Hause sich so ein Schwarzlicht in den Mund stecken?
Nein. Schon das volle Programm. Und am besten halt alles am selben Tag.
Ja, klar.
So. Ne? Ich habe auch nicht genug Zeit.
Aber okay, also du lässt dann hier die Haut weglasern.
Oben.
Hier?
hier.
Achso, okay, am Lid die Augen, genau. Die Haut über dem Lid weglasern.
Ja, also glaube ich, dass das so ist.
Ja, dann lässt du hier die Falten mit Hyaluron aufspritzen.
Hyaluron,
ne?
Ja.
Und dann bist du fertig.
Dann noch die die Nase reinschauen und der Wow, nee, die bleibt. Und dann noch die Zähne bleachen.
Mhm. Aber ist denn dann nicht die Gefahr, dass du irgendwann wie so eine Katzenfrau aussiehst?
Nein.
Sagen die, aber es sind doch auch immer die sagen, ah nee, ich mach nur so ein bisschen. Und dann am Ende.
Nee, ich glaube, es gibt schon Menschen, das darf man auch nicht unterschätzen, die ist das ja ein Schönheitsideal.
Ja.
Für mich ist es kein Schönheitsideal, so auszuschauen zum Beispiel. Ich möchte jetzt auch nicht plastikmäßig ausschauen, ja. Obwohl ich es total fein finde, wenn Menschen das für sich als Ideal nehmen.
Klar, ja.
Ich möchte einfach nur ein perfektes Gesicht haben. Und das habe ich, glaube ich, wenn ich das tue.
Aber, also. Ich finde, du bist ja schon sehr nah am perfekten Gesicht.
Genau, Nils, du sagst es, nah an Perfektion. Aber mal gucken, aber nee, also es ist schon, oh Gott, ich knutsche immer das Mikro. Ich finde es krass, dass du das gerade sagst, weil ich habe wirklich vergessen, dass ich das in diesem Podcast erwähnt habe. Ja. Aber seit 2 Wochen spreche ich da auch in meinem Freundinnenkreis drüber. Und ich meine das, also ich werde das wirklich machen. Denn aber ich werde es auch zeigen, denn ich will nicht, dass Leute denken, dass man so einfach so ausschaut, so perfekt wie ich, sondern dass da halt geholfen wurde. Und ich will mir aber auch die 5.000 Euro sparen.
Natürlich. Du hast, in dem gleichen Ding auch erzählt, dass du dich in 5 Jahren selber heiraten willst. Ja, daran kannst du dich erinnern.
Ja, genau. Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich, weil das wollte ich eigentlich schon mit 35 machen. Oh, fuck. Das wollte ich eigentlich schon mit 25 losmachen. Upsi. Hab's dann aber nicht gemacht. So, auch weil das, ich sag nicht, also okay, es war jetzt dieses Jahr, meine Güte, Tarek, reiß dich zusammen. Ja. Und in diesem Jahr war ja nicht, das war nicht der Moment für die großen Feiern.
Absolut.
Und ich träume wirklich davon, aber auch schon seit 10 Jahren, glaube ich, ungefähr, mir selbst das Ja-Wort zu geben.
Mhm.
Weil ich das einen schönen Moment finde, wo andere Leute denken würden, an Egozentrik nicht zu übertreffen.
Ja.
Ich finde aber, dass das wichtig ist, sich zu sagen, ich bin für dich da und das für immer. Ja. Und ich passe auf dich auf und das für immer. Denn wer tut es denn sonst, außer man selbst im besten Fall. Und ich würde da jetzt wirklich so ein kleines Happening draus machen in 5 Jahren.
Und willst du dir auch selber einen Ring anstecken?
Ja. Ja, muss ich ja. Ich meine, wer soll es denn sonst machen?
Ja, nee. Aber
da muss ich machen.
Hättest du ja auch ohne Ring machen können.
Nee, also
aber
schon dicken
Klunker. Aber steckst du dir an beide Hände dann einen an?
Nee, ein. Und der muss größer sein als der Verlobungsring, den Kim Kardashian bekommen hat von Kanye West. Also das heißt, muss auf jeden Fall ein richtig dicker Klunker sein.
Und soll das dann so eine freie Trauung auch mit Trauredner sein und so?
Ja,
so
ich mache auch die Trauredner.
Und Tauben?
Nee, Tauben nicht, weil das ist für mich so, das ist so, ich bin jetzt kein Tierschützer,
ja.
Aber eine Taube, die soll, die brauche ich nicht auf meiner Hochzeit, außerdem die kacken ja auf wie die Biester, ne?
Aber so ein Hund, der den Ring dann bringen würde?
Hund will ich auch nicht, weil Hunde bekommen immer sehr viel Aufmerksamkeit.
Ja, Hunde
und dann geht's nicht um mich.
Mhm.
Ich wollte immer als Kind einen Hund, heute denke ich mir so, Hilfe. Brauche ich nicht. Deswegen, also es soll wirklich nur um mich gehen jetzt, an diesem Tag. Ausnahmsweise soll es nur um mich gehen.
Aber dann kannst du ja den Ring mit so einer Drohne zum Beispiel
Drohnen
bringen
lassen. Drohnen finde ich schrecklich. Die passen auch nicht so.
Ja, aber jetzt den Ring einfach so dabei haben, ist auch super boring. Da muss schon mehr kommen.
Dann passiert da noch was. Aber keine, nicht so Fliegedinger.
Nee. Ja, okay. Dann, was können wir da noch machen? Du könntest den schmieden.
Ja.
Vor allen.
Aber das ist auch scheiße mit dem Outfit.
Machst du denn für ein Outfit? Machst du so ein Splitsuit oder so ein.
Nee. Nein, um Gottes Willen, Nils, reiß dich zusammen. Nee, also wahrscheinlich was in. Also nicht nur eins, ich habe halt 3, mindestens. Eins für die Trauung, eins für den Aperitif oder für das Anstoßen, sagt man nicht Aperitif. Obwohl, ist doch ein bisschen Aperitif, doch, kann man schon so sagen. Und eins dann für die Party zum Schluss.
Machst du auch einen Polterabend?
Nee, den mache ich nicht, aber es wird bei der Hochzeit noch Pommes Currywurst geben, natürlich. Mit so einem schönen alten Wagen.
Und machst du Junggesellenabschied?
Ja, das auf jeden Fall. Doch. Ja, das muss sein.
Ja,
da fliege ich dann irgendwo hin, nach San Francisco oder so. Aber auch alleine. Einfach alleine. Denk mir so, bleibt doch alle zu Hause. Das ist mein Tag. Ja? Bleibt mir alle weg. Es kostet ja auch immer so viel. Da musst du die alle einladen und im schlimmsten Fall musst du noch selbst, also dieses nach Geld da auf der Reeperbahn, das habe ich einmal gemacht für einen Freund.
Ja.
Das ist für mich der Untergang.
Ja.
Das ist für mich der Untergang der Menschheit. Aber egal. Oh Gott, wer es machen möchte, bitte. Ich möchte niemanden schämen.
Es ist ja nicht schlimm, auch Sachen nicht toll zu finden. Ja, das ist ja völlig in Ordnung.
Also ja.
Ich habe dieses Jahr geheiratet im Mai und
auch dich selbst?
Nee, nicht mich selbst. Aber eine Frau, die viel besser ist als ich. Und also um mich so ein bisschen aufzuwerten. Und da war es auch so, wir hatten das ja schon vor längerer Zeit geplant, vor Corona logischerweise. Und da gab es auch schon fortgeschrittene Junggesellenabschiedsideen. Und meine jetzige Frau, die wollte was ganz Ruhiges machen mit Freunden, irgendwie so ein bisschen Spa und so oder irgendwie einfach nur ein bisschen im Garten abhängen und einen schönen Abend machen mit engen Freunden. Und ich habe meine beste Freundin beauftragt, den Junggesellenabschied zu organisieren. Und dann hat sie gesagt, ja, was wollen wir denn machen und so? Wollen wir hier, wollen wir in Köln, wollen wir irgendwo anders? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich fände es einfach gut, wenn wir so eine Schneise der Verwüstung durch Europa schlagen würden. Mm. Und dann hat sie gesagt, okay, alles klar. Weil die Idee ist natürlich, man kann ja hier anfangen, man kann ja dann nach Köln fahren, also weil in Köln ist halt auch ganz viele meiner Freunde und so noch. Und dann kann man ja in Köln, ist man im Zug eins fix in Amsterdam und kann da weitermachen und vielleicht noch nach Paris rüber oder so.
Habt ihr das gemacht?
Nee, weil dann Corona kam. Deswegen haben wir gar nichts gemacht.
Ach, gar nichts.
Und deswegen steht das noch aus.
Gott.
Das müssen wir auf jeden Fall noch nachholen.
Ja, ist aber schwierig.
Wieso?
Ich hätte die Hochzeit
verheiratet nicht mehr.
Ja, nee, das ist ja, weil sonst heißt das, du bist jetzt kein Jung, also das funktioniert ja nicht.
Wir haben auch keine offizielle Hochzeitsparty gehabt. Ist man dann überhaupt verheiratet?
Ja. Auf dem Papier hoffentlich.
Ja, auf dem Papier, ja.
So.
Aber es ist ja noch.
Also
keine,
ich finde, tut mir leid.
Wir sind auch noch nicht kirchlich. Wir sind noch nicht kirchlich getraut.
Es funktioniert auch nicht mehr. Also als Junggesellenbeauftragter Deutschlands im Komitee der vereinsamten JunggesellInnen muss ich dir leider sagen, dass das nicht funktioniert, Nils.
Was kann ich da, wie kriege ich da die Ausnahme?
Also der Zug ist, es gibt keinen, der Zug ist abgefahren.
Aber ich muss doch da irgendwie einen Schein bei euch beantragen können.
Das geht leider nicht.
Aber du kannst mich doch jetzt hier nicht so hängen lassen.
Doch, denn du hast den Fehler gemacht, nicht ich. Du hättest die Hochzeit verschieben müssen. Du kannst es leider nicht mehr machen.
Ja, aber kann ich es irgendwie umbranden?
Du kannst sie scheiden lassen, ja, das würde funktionieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wäre eine saubere Scheidung. Grund, ich wollte einen Junggesellenabschied haben. Das ist doch super.
Das stimmt, aber dann muss ich halt noch ein Jahr warten.
Ja, mindestens. Ja.
Können wir es irgendwie rebranden? Können wir es irgendwie?
Geht leider nicht, Nils.
Ehegattenabschied, Ehegattenbegrüßung. Mm-mm. Können wir es so vielleicht nennen?
Nee, weil was willst du da begrüßen? Du bist ja schon mittendrin.
Das Eheleben.
Ja, aber die Idee ist ja durchzudrehen und sich noch mal Vollgas zu geben, was ja auch so bescheuert ist.
Das ist völlig
bescheuert.
Als
wenn man dann jetzt gefangen in der Ehe und man kann gar nicht mehr selber denken.
Vielleicht kann man es ja so umwidmen, dass man sagt, dass ich jetzt erst besonders frei bin. Seitdem ich sozusagen geheiratet habe, weil wir auch eine offene Ehe leben und so. Und deswegen kann das ja jetzt mein Schritt endlich in so einer Art Freiheit, die ich nie hatte, gewesen sein. Und dafür ist die Party dann die Initiation.
Ja, ich bin immer für Dekonstruktion. In dem Fall, ich fühl's nicht. Ich fühl's leider nicht, Nils.
Das gibt's doch nicht. Ich muss dich doch davon überzeugen können, Tarik, dass ich diese Party nachholen kann.
Du darfst sie einfach nicht machen.
Und, also,
du kannst dann deine Ehe feiern. Das würde, glaube ich, schon.
Ja, aber dann müsste sie ja dabei sein. Aber sie will auf gar keinen Fall dabei sein.
Und das stimmt.
Also sie will nicht dabei sein. Wegen mir kannst du auch mitkommen, aber sie will das auf gar keinen Fall.
Dann ist das auch ein Problem. Nee, ich finde, du bist raus. Nee, komm. Das wird nichts mehr. Stell mir eine neue Frage.
Na gut.
Was steht denn da noch alles Tolles?
Na, hier steht noch einiges. Wir haben eine, und da habe ich gedacht, vielleicht können wir da auch mal zusammen ein bisschen drüber schwärmen, weil wir haben beide eine gleiche Lieblingsserie. zumindest hast du das behauptet in einem Video eines großen Streaming-Anbieters, wo du die 10 besten queeren Dinge, die man da sehen kann.
Da habe ich gelogen, habe ich das nur fürs Geld gemacht.
Ja, natürlich, habe ich mir gedacht. Aber
ich weiß nicht, was das da war, was war das jetzt schon wieder?
Aber da hast du gesagt, dass Pose eine der besten Serien ist, die es gibt. Und ich bin so krass verliebt in diese Serie. Ich liebe alle darin, ich liebe alles daran. Mhm. Ich finde, es gab selten eine bessere Serie als die.
Also da gehe ich mit dir und ich glaube, das musste ich hören, um dir zu erlauben, deinen Junggesellenabschied nachholen zu dürfen. Ja, weil ich meine, wer Post liebt, der darf wirklich alles im Leben machen. Selbst Dinge, die eigentlich nicht gehen. Ich bin krass großer Post-Fan, weil man an Posts auch merkt, wenn die Leute ihre eigene Geschichte erzählen, denn das ganze Team ist ja auch queer, die MacherInnen, dann kommt so etwas Wunderbares, Empowerndes bei raus, wie die Serie Pose. Und es ist ja auch sehr viel Geschichte drin. Es zeigt auch so die, also diese Ballroom, diese Voguing-Szene, dieses Tanzen und diese Körper. Und also das ist einfach queer. Also diese Serie ist queer at its best. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei der zweiten Staffel, ich habe wirklich von Anfang an bis zum Ende einfach nur geheult.
Ja.
Ich habe einfach
mit so,
nur
in so certain degrees. Oh, also die Beerdigungsfolge, also die Beerdigungsfolge, die hat mich komplett fertig gemacht.
Also, oh ja, also so vieles, es war einfach intens. Und ich meine, du weißt ja jetzt, was mit einer der letzten Szenen ist. Ich möchte nicht spoilern, aber Blanca, eine der Hauptfiguren, singt ein Lied in einem Outfit von Whitney Houston.
Na.
Ihr letzter Auftritt quasi. Als das kam, wirklich, ich habe gesagt, wollt ihr mich verarschen? Whitney Houston und Blanca und Pose in einem Moment. Ich dachte mir, habe ich da mitgeschrieben? Also bin ich jetzt Pose auf einmal? Ich habe geheult und ich musste fast schon ausmachen, weil mich das so was. Mich hat das also so mitgenommen. Bitte, Netflix, wann kommt die verfickte dritte Staffel? Sie kommt doch hoffentlich, oder?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, in Amerika lief da auch schon, wenn mich nicht alles täuscht.
Was? Lief da schon was?
Ich glaube schon. Also ich will jetzt nichts falsch sagen.
Auf Netflix aber nicht.
Nee, auf Netflix noch nicht.
Wir haben es noch nicht bekommen,
ist
ne?
Ja, ist ja eigentlich, ist ja keine ist originäre Netflix-Produktion. Ja, ist ja NBC, glaube ich, oder so.
Ja.
Oder CBS oder so. Aber da, ich glaube, da lief schon oder hat schon gestartet oder irgendwas war da. Ich folge ja den ganzen Darsteller auf Instagram.
Ich glaube, gestartet haben die noch nicht.
Ne?
Ich glaube nicht.
Ja, dann, aber
sonst wüsste ich, sonst würden wir, da würden wir mehr, dann würden wir jetzt hier gerade nicht sitzen. Ja. Jetzt hätten wir Besseres zu tun. Nee, aber wirklich tolle
Serie.
Aber
ich finde es auch eine unglaubliche Serie. Vor allem auch endlich mal ein total im besten Sinne originelles Milieu. Also eine Welt, die wenigsten von uns kennen, diese Ballroom-Scene. Gerade dann auch noch in den 80ern in New York, wo die halt auch entstanden ist und so. Dieses Voguing, ich habe mich danach so krass mit Voguing beschäftigt. Es gibt ja in Berlin auch ein paar Häuser, die auch regelmäßig Ballrooms machen. Hab noch ein paar Mal überlegt, hinzugehen, aber dann Angst gehabt, dass ich da irgendwie fehl am Platz bin. Aber es ist für mich ist eine so irrsinnig große Faszination, weil dieses Voguing ja eine Art, das ist ja nicht nur Tanz, da steckt ja so viel drin. Das ist ja
Politik.
So eine Inszenierung, ja, das ist auch so ein Dialog irgendwie zwischen den Tanzenden und so. Also sehr, 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 sehr beeindruckend. Und da dann in diesem Milieu auch noch diese Geschichten zu erzählen, so behutsam, wie das die Serie macht und so, also wirklich, wow. Dass man auch immer so, manchmal rootet man für welche, manchmal findet man andere ätzend und dann kippt das nach ein paar Folgen, weil man die dann viel besser nachvollziehen kann.
Ja.
Und so.
Elektra ist ja, finde ich, die Gewinnerin der zweiten Staffel.
Ja.
Die ja nochmal, also ich fand sie auch schon als fieses Mischstück geil.
Ja.
Aber jetzt zu merken, hey, auch Elektra hat eine Geschichte
ja.
und die erfahren wir irgendwie immer mehr. Und wie sie dann auch alle irgendwie dann doch zu einer Family werden und füreinander da sind. Und was ich einfach auch sehr beeindruckend finde an Pose, dass zum allerersten Mal, oder nicht zum allerersten Mal, aber auf jeden Fall ist es viel zu selten, weil bisher spielen ja oft Männer Transfrauen.
Mhm.
Und der komplette Cast ist ja trans auch.
Ja.
Und das ist etwas Neues. Und das ist selbst in den USA noch etwas Neues, dass der komplette Cast von Transpersonen auch Transmenschen im Real Life sind.
Ja.
Und das ist so viel Repräsentation, so viel Stärke. Und die jetzt ja auch durch diese Serie auch so eine krasse Bekanntheit bekommen haben.
Hm.
Die gab es ja alle schon vorher.
Ja.
Es hat nur niemanden gejuckt, weil sie gesagt haben, nee, wir können doch jetzt keine Frauenrolle mit einer Transperson besetzen. Das geht ja nicht.
Ja.
Aber ein weißer Dude, der kann alles spielen, so nach dem Motto. Und jetzt erfahren viele dieser SchauspielerInnen endlich eine Aufmerksamkeit. Und das ist einfach nice.
Ja. Finde ich auch. Ich finde auch so, es gab ja früher immer so das Argument auch, wenn dann, wenn Transrollen eben mit männlichen oder weiblichen Darstellern besetzt wurden, hieß es ja immer so, ja, die können halt super spielen. Aber Pose stellt halt so den Gegenbeweis und sagt total. So, ja, was ist denn das für eine bescheuerte Argumentation? Mhm. Es gibt auch Transpersonen, die tolle SchauspielerInnen voll. Sind, so wie das eben in dieser Serie ganz wunderbar zu sehen ist.
Voll.
Also, das also die hat so viel Gutes getan, finde ich, und Gutes bewirkt und ist dabei aber auch eben nicht, also man hat ja Angst, wenn man die Serie auf dem Papier sieht, dann denkt man so, okay, jetzt versuchen sie wirklich alles gleichzeitig zu repräsentieren, so in etwa. Aber wenn man die dann sieht, dann ist die so fesselnd und aufregend und toll geschrieben. Also.
Ja, weil sie von den Menschen selbst gemacht wurde. Das, da kam kein Stefan oder Till Schweiger und hat sich gedacht, jetzt mache ich hier mal ein bisschen Wogen. Mache ich so ein bisschen von der Madonna ein bisschen Wogen hier. Sondern das ist halt aus der Community, für die Community und aber auch für alle anderen. Ja. Weil sie lernen und solidarisch sich zeigen können und Empathie für verschiedene Lebensrealitäten aufzeigen. Und was ich einfach mit am spannendsten finde, ist auch diese Kritik auch an der Gay-Community, auch an weißen Gays, die ja schon seit der LGBTIQ-Bewegung immer sehr, sehr transfeindlich bis heute auch noch unterwegs sind und waren. Und das zeigt diese Serie, fast schon Doku-artig, nimmt sie uns auch da mit und zeigt, wie ausschließend
auch da in dieser Kneipe
die queere, selber, ich sage jetzt nicht queer, sondern auch die Gay-Community gegenüber Trans-Menschen sind, aber auch gegenüber Trans-Menschen of Color und schwarzen Trans, aus einer weißen Gay-Perspektive heraus. Mhm. I just love it.
Gibt's ja leider auch in der lesbischen Community, diese ganze TERF-Bewegung und so ist ja auch.
Ja, zum Beispiel.
Ach Gott, ist das so bescheuert, die Menschen, ne? So sind die Menschen. So sind sie leider.
Außer
wir beide. Wir beide.
Und Whitney.
Wir beide und Whitney ist ja leider auch nicht mehr. Aber du trägst ihre Idee und ihren Geist weiter. Lieber Tarik, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir gewesen bist.
Ist schon vorbei.
Ja, ist schon vorbei.
Ach Mensch.
Ich könnte ja noch ewig mit dir sitzen, aber die Zeit ist rum. Ich finde das ganz toll, mich mit dir zu unterhalten. Ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwann nochmal machen.
Sehr gerne.
Und dass du nochmal vorbeikommst und wir noch ein bisschen weiter quatschen über alles Mögliche, weil ich schon jetzt das Gefühl habe, deutlich schlauer aus diesem Gespräch zu gehen, als ich reingegangen bin.
Das passiert eigentlich allen Menschen, die mich treffen.
Ja, das denke ich mir.
Ich muss noch eine ganz tolle Sache sagen, während ich hier noch die Krümel auffresse.
Ja.
Ein bisschen Werbung machen. Denn meine liebe Freundin hat eine Testfall.
Die ja auch hier war.
Die war ja da.
Ja.
Und Hadi und ich,
ja,
wir machen jetzt bald gemeinsame Sache. Und zwar einen Podcast machen wir zusammen.
Ja.
Ich darf den Namen noch nicht verraten. Aber,
aber der steht doch im Internet, der Name. Ich habe ihn noch sogar gelesen.
Ist es schon offiziell oder was?
Ich weiß nicht, ob es offiziell ist. Ich meine, die Sendung hier kommt sowieso raus, wenn der Podcast wahrscheinlich schon läuft.
Ach, dann sagen wir es doch.
Tratsch und Tacheles.
Der heißt Tratsch und Tacheles mit Tesfai und Tesfu.
Aber wieso darfst du den Namen nicht sagen, wenn ich den sogar im Internet lesen kann?
Achso, ich weiß gar nicht mehr, was ich da schon wieder unterschrieben habe.
Ja, okay. Also erzähl mal, was macht ihr?
Also
hat eine Testfall, tolle Kollegin,
toll.
Wahnsinnig tolle Frau, super Moderatorin.
Total. Also nicht so gut wie ich, aber es reicht, Hadi, es reicht, um mit mir zusammenarbeiten zu können. Nee, also pass auf, Tratsch und Tacheles mit Testfall und Testfu. Ich meine, der Titel ist ja schon Melodie.
Titel ist sehr gut.
Wir gucken uns an. Worüber Tratsch Deutschland?
Ja.
Von der InTouch bis zum Feuilleton, bis hin zum Internet. Und wir gucken quasi, über wen wird getratscht, über wen wird aber auch nicht getratscht. Wie wird in Deutschland getratscht? Was hat das mit Feminismus zu tun? Und warum finden wir es alle geil, dass die No Angels jetzt endlich auf Spotify laufen? Leute, ich kann nicht mehr. Seit 4 Tagen höre ich in Schleife.
Wirklich?
Daylight. Ja, die No Angels, weißt du, ich will nicht immer sagen, früher war alles besser.
Ja.
Aber diese Band für eine nicht weiße Person, das war für mich damals einfach nur Halleluja.
Wer ist denn dein Lieblings-No Angel?
Nadja, natürlich.
Natürlich.
Weil ja auch beste Stimme. Ja. Aber Lucy mag ich auch. Ich mag eigentlich alle Ich mag alle. Ich sage jetzt nicht, wenn ich nicht mag, weil das ist fies. Aber ich mag
wahrscheinlich Vanni, weil sie gegangen ist.
Nee, es ist, also Vanni habe ich nicht richtig verstanden. Also Vanni war ein bisschen die Indira von den No Angels, die dann bei Broses war, wo alle waren so, warum ist Indira jetzt bei Broses? Und das hatte ich bei Vanessa, aber die waren mir dann auch irgendwann ein bisschen egal. Es ist eine andere, es ist die Jessica. Aber ist egal.
Ah, okay.
Nichts gegen Jessica, aber ja. Also No Angels als Paket. Ich liebe sie.
Ja.
Und über sowas reden wir halt auch. Also wir reden eigentlich über dies, das, alles.
Dies, das, Ananas.
Dies, das, Hadi und Tarek.
Also ich höre es mir auf jeden Fall an. Es klingt sehr vielversprechend.
Ja, das musst du.
Also ich meine, wie gesagt, wenn das hier raus ist, dann gibt es das wahrscheinlich, also habe ich wahrscheinlich schon die ganze Zeit gehört. Ich habe es theoretisch jetzt gehört, bevor wir angefangen haben zu sprechen.
Ja, also, verstehe ich nicht.
Naja, also weil, wenn die Leute das hier hören können, dann gibt es euren Podcast schon.
Den gibt's ja, hoffentlich. Ich darf das Datum nämlich auch noch nicht richtig sagen.
Aber jetzt habe ich auch im Internet gelesen, 8.12.
Ja, aber irgendwie wurde dann gesagt, sag es lieber doch nicht, denn stell mal vor, es passiert noch was.
Ich habe das Gefühl, dass sie dir irgendwie immer ein paar Spezialinformationen geben.
Ich habe das Gefühl, die verarschen mich komplett.
Nee, sag dem Tarek mal.
Und Hadi ist schon längst irgendwie, keine Ahnung, auf allen Titelblättern wahrscheinlich. Und Tarek so, nee, Tarek, wir sagen noch gar nichts. Noch gar nicht.
Ja, ich mache den mit so einem Bekannten, den Podcast erzählt sie wahrscheinlich gerade, der Gala. Genau,
mit so einer alten Nervensäge. Der heißt irgendwie auch so wie ich. Oh, nervig.
Nee, aber ich hoffe wirklich, dass wir uns bald hier wiedersehen.
Sehr gerne.
Ein bisschen weiterquatschen.
Und dann bitte mit einer richtigen Spezi, ja?
Dann kriegst du auch eine richtige Spezi, auf jeden Fall. Dann hole ich auch den Cremant raus.
Darf ich ja nicht, ich bin ja gerade trocken, Leute.
Naja, ja, aber dann, vielleicht bist du dann nicht trocken oder so. Oder?
Vielleicht ist das jetzt mein neues Konzept.
Vielleicht. Wir wissen ja sowieso nichts Privates über dich.
Stimmt auch wieder.
Vielen Dank an Lisa, die heute hier die Producerin im Studio war und sich um alles gekümmert hat. Liebe ZuhörerInnen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Wir machen das ja alles für euch. Wenn es keine ZuhörerInnen gäbe, dann säßen wir nicht hier. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich immer so schönes Feedback auf die ganzen Folgen kriege und offensichtlich das hier etwas ist, was euch allen gefällt. So, das wollte ich auch nochmal loswerden und jetzt gehen wir alle ins Bett.
Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Die Nils Bokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg Erfahrung.